Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Training-Camps gehen langsam los. Es gibt die ersten Teamfotos. Vielleicht brauchen wir auch nochmal ein neues Foto. Ich weiß es nicht, Ole. Mal gucken. Aber bevor wir solche Dinge starten, müssen wir erstmal der Chronologie treu bleiben und vom Osten in den Westen reisen. Wir sortieren heute und diesmal ist die Western Conference dran. Und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der auch in einer kaum zu sortierenden Conference jederzeit unerschütterliche.
Ole Sachs.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir jetzt starten mit Nuggets, OKC, Titelfavoriten etc., müssen wir ganz kurz über das reden, von dem jeder gedacht hat, dass es passieren konnte, von dem aber eigentlich niemand so wirklich wollte, dass es passiert. Mitchell Robinson musste sich am Fuß operieren lassen. Ist jetzt erstmal raus. Das heißt, man schaut so, je nachdem nach Heilungsverlauf, Dezember, Januar. Was machen die Knicks jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also auch, ich schätze mal, eine, mit der sie sich schon länger befasst haben, weil, also dass die Option besteht, dass der Kollege nicht 82 Spiele und dann 20 Playoff-Spiele absolvieren kann. Das war ja schon einigermaßen klar. Das war ja über die letzten Jahre auch so. Ich meine, sie haben Precious Achiuwa ja verlängert. Sie haben Jericho Sims immer noch da rumlaufen. Sie haben auch natürlich das Personal für Super Small Ball, was ich ja hoffe, dass man das öfter mal sehen wird, wo dann halt Anunoby oder Randall de facto auf der 5 spielen wird. Ich nehme an, das kommt jetzt gezwungenermaßen vielleicht noch ein bisschen mehr zum Vorschein, aber sie werden mit Sicherheit auch noch nach Alternativen gucken. Ich glaube, das hätten sie sowieso gemacht, einfach weil man, glaube ich, in den Playoffs, je nachdem, gegen welche Matchups es dann geht, es kann nicht schaden, zwei echte Center zu haben und nicht halt so Behelfslösungen dann einsetzen zu müssen. Also selbst wenn Robinson fit wäre, würde er ja auch nicht 48 Minuten spielen, sondern idealerweise wahrscheinlich eher so 20, 25 und dann hast du immer noch einiges zu füllen. Deswegen glaube ich, dass sie das halt eh irgendwann wahrscheinlich hätten machen müssen. Jetzt müssen sie es vielleicht halt noch ein bisschen eher machen. Und dann bin ich mal gespannt, was sie vielleicht zu Opfern bereit wären, um da noch jemanden zu holen, wo halt vielleicht was zustande kommt. Also es gibt ja schon ein, zwei Teams, die so ein bisschen Überangebot auf der 5 haben. Also die Hawks beispielsweise haben eigentlich zu viele Leute dafür. Die Blazers haben eigentlich zu viele Center mit DeAndre Ayton, mit Robert Williams und Donovan Klingen, den sie gerade gedraftet haben, der wahrscheinlich Priorität über den beiden anderen haben sollte. Ja. Deswegen, also vielleicht geht da was. Nun ist natürlich Robert Williams selber noch viel verletzungsanfälliger, ja, genau, als Mitchell Robinson ist. Deswegen, es wird ein bisschen knifflig, aber also, ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine Situation, wo sie, glaube ich, trotzdem das Personal haben, um damit umgehen zu können. Es ist jetzt nicht so, dass dann auf einmal man sagen muss, oh, die nächste Saison, die ist aber sofort voll im Arsch. Überhaupt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein echtes Problem, diese Position. Das wäre es sowieso gewesen und jetzt ist es halt noch dringlicher und noch schneller ein Problem für die Knicks, wo sie sich halt einfach was überlegen müssen, wie sie damit umgehen am besten.
Ich meine hier, Ian Bagley, der ist ja relativ gut vernetzt, Knicks Beatwriter, hat im Low Post ja auch gesagt, er geht jetzt nicht davon aus, dass sie jetzt so wahnsinnig schnell oder jetzt überstürzt irgendwie einen Deal aushandeln wollen und jetzt halt irgendwie alle Chips in die Mitte packen und so, wie du sagst, so ein bisschen panisch reagieren, weil die Saison sonst im Eimer ist, sondern dass sie sich vielleicht auch so ein bisschen anschauen, was sie haben. Und so, ich finde es, also ich gehe voll mit dem, was du gesagt hast, dass du ja eigentlich schon noch einen echten Center brauchst, irgendwie gerade auch so für den Ansatz der Knicks. Aber ich finde es auch schon, es kann auch so eine Art Blessing in Disguise sein, dass sie jetzt eben, wie du auch sagst, gezwungen sind, so ein bisschen kleinere Formationen auszuprobieren, Randall mehr auf der 5 auszuprobieren, wobei da ja auch noch nicht ganz sicher ist, ob er zum Saisonstart schon zu 100% da ist oder ob man da auch noch mit seiner Schulter so ein bisschen vorsichtig ist. Aber zumindest halt so, sich neue Looks eher anzuschauen und die dann vielleicht hinten raus extrem wichtig werden können oder mit denen sie dann vielleicht auch ihre Identität so ein bisschen weiterdrehen können. Weil sie haben jetzt natürlich mal durch Anunoby, hast du ja angesprochen, aber auch jetzt halt durch Bridges ja auch Möglichkeiten, irgendwie anders nochmal an Punkte zu kommen und anders sich aufzustellen und dass sie das und dass sie das Team da so ein bisschen weiterentwickeln. Und ich meine, Thibodeau hat sich auch so in der Vergangenheit immer wieder angepasst, wenn irgendjemand ausgefallen ist, wenn jetzt irgendwie, ich meine, es ist ja auch was anderes, ob du da jetzt Mitchell Robinson als ersten Center rumlaufen hast oder zum Beispiel Hartenstein. Das können zwar beide rebounden, aber so das Spielerprofil ist ja schon ein anderes und sie haben es dann trotzdem immer wieder geschafft, sich dann irgendwie anzupassen, genauso halt als Randall ausgefallen ist, der ja qua seines Spielstils ja schon irgendwo die Identität des Teams relativ intensiv beeinflusst. Und Ja, ich bin jetzt gespannt, was das ist, aber ich denke schon auch, dass da irgendwie, dass es wichtig ist, dass sie halt was machen. Ich meine, das Ding ist halt so dieses Offensiv-Rebounding, auf dem ja ihre Offense schon auch, auf das sich ihre Offense ja irgendwie teilweise oder vielleicht teilweise zu großen Teilen verlässt. Das haben sie ja jetzt im Endeffekt nicht mehr in dem Maße, weil weder Sims noch Achiuwa sind jetzt die ganz großen Rebounder. Deshalb ist da vielleicht schon ganz interessant, jemanden zu holen. Ich weiß es auch nicht, bei Robert Williams hast du gesagt, ich meine, Ayton ist schon zweistelliger Rebound, aber ich weiß jetzt nicht, ob Aytons Motor wahnsinnig gut zu Tom Thibodeaus Arbeitsethos passt.
Ich würde auch sagen, da kann man wahrscheinlich Zweifel anmelden.
Ja, das ist da relativ schnell irgendwie. Aber ich meine, vielleicht ist er auch genau der Richtige, weißt du?
Du meinst, das ist dann der eine Mensch auf der Welt, der ein Feuer unterm Hintern von DeAndre Ayton entfachen kann. Ja,
vielleicht
All es nicht geschafft hat.
Ja, vielleicht ist Tom Thibodeau genau derjenige, der die richtigen kratzigen Samthandschuhe besitzt, um DeAndre Ayton in die richtige Richtung zu schieben.
Unsanft. Das wäre ziemlich witzig.
Ja.
Eigentlich.
Ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen.
Ich wünsche es keinem der Beteiligten, weil also die Knicks wollen ja eigentlich, dass ihr Center ein Drecksarbeiter ist und
ja.
Das ist DeAndre Ayton einfach wirklich nicht. Das kann man nicht sagen. Ich hatte ja auch schon überlegt, Jared Allen hat natürlich seinen Vertrag so unterschrieben, dass er, glaube ich, am Tag vor der Trade-Deadline, ab da kann man wieder was machen. Wer weiß, wenn die Cavs feststellen, so zwei Center gleichzeitig spielen, ist vielleicht doch nicht so smart.
Mhm.
Dann ist er vielleicht der Odd Man out. Das wäre natürlich so die große Lösung, aber.
War die Konkurrenz?
Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was man halt dafür zurückbekommt. Ne? Vielleicht denken sie ja, auch der Kollege Randale, der ist ja genau der Richtige für uns.
Du meinst, weil jetzt nicht so viel Platz ist mit Mobley und Allen, dann packen sie Randale rein und dann ist...
Du weißt schon, dass Randle 10 Dreier pro Spiel ungefähr nimmt, wenn er
ja,
darf.
Ja, stimmt.
Der ist ein sehr williger Shooter. Das ist nicht unbedingt ja, der beste Shooter der Welt, aber man kann nicht sagen, dass der irgendwie zu viel in Korbnähe agieren würde. Eher ein bisschen zu wenig, wenn man bedenkt, dass der eigentlich diese Bulligkeit mitbringt und meistens Matchup-Vorteile hat, aber der spielt ja mehr am Perimeter als
Korbnähe. Ja, vielleicht.
Also ein offensiv besserer Fit neben Mobley wäre.
Ist er auf jeden Fall. Also gerade auch, weil er nicht darauf angewiesen ist, zum Ring zu rollen. So, das
kann möchte er auch sein. Gar nicht.
Möchte auch gar nicht. Aber vielleicht wäre Mobley auch nochmal ganz anders unterwegs dieses Jahr.
Ja.
Vielleicht ballert ja Mobley von draußen.
Vorher dribbelt er 12-mal durch die Beine und dann geht das Ding hoch.
Lässt er das fliegen. Aber ich meine,
Taj Gibson hat dummerweise halt gerade einen Vertrag fürs ganze Jahr unterschrieben.
Ja.
Letztes Jahr haben sie den ja zweimal für 10-Tages-Verträge und auch noch einmal für einen weiteren Vertrag, glaube ich, gehabt.
Mhm.
Und dann irgendwann haben sie ihn doch verloren, weil ihn, glaube ich, Detroit oder Charlotte geholt hat oder so. Aber jetzt
Charlotte, glaube ich.
Ja, er war noch irgendwo kurz. Vielleicht war das auch Charlotte. Egal, jedenfalls hat er dort jetzt eine Anstellung fürs gesamte Jahr. Das ist natürlich bitter.
Das ist sehr bitter. Weiß. Vor allem Tipps und Taj gehören eigentlich zusammen.
Ja.
Wir sollten eigentlich.
Sie finden auch immer wieder zusammen.
Aber sonst?
Eventuell für einen Text, den ich in der Offseason recherchiert habe, einmal rausgefunden. Also Taj Gibson hat 15 Verträge in seinem NBA-Leben unterschrieben. 7 davon waren beim jeweiligen Team von Tom Thibodeau.
Ich hätte jetzt mehr gedacht. Ich wäre jetzt Richtung 14 gegangen eigentlich.
Ich dachte eigentlich auch, es wäre wahrscheinlich noch mehr, aber es ist auch trotzdem viel. Also weil es auch unterschiedliche Teams halt waren. Also erst bei den Bulls, da war Taj Gibson halt schon vor Thibodeau. Deswegen zählte
das. Ah, dann zählt es nicht. Okay.
Dann zählte nur der Anschlussvertrag, den er bekommen hat. Aber dann ist er zu den Timberwolves gefolgt und halt auch zu den Knicks. Bei den Knicks hat er, glaube ich, jetzt schon 4 verschiedene Stints oder so gehabt.
Ja, genau. Kommt immer wieder zurück. Passt auch gut hin. Kommt ja auch aus New York. Also von daher. Und Taj gibt es noch einfach einen super Typ.
Ich glaube, er wohnt einfach im Keller von Tom Thibodeau.
Das
hat nichts mit New York zu tun. Da kann er einfach immer pennen. Der hat ein Zimmer, das fertig eingerichtet und möbliert ist und das nie verändert wird.
Ja, so ein bisschen wie damals Jeremy Lin bei Landry Fields.
Da war es zwar nur dass der halt sich, der musste halt mit einer abgesifften Couch vorlieb nehmen. Ich glaube, Taj Gibson hat ein richtig schönes Zimmer.
Es ist eine richtige Man Cave da unten.
Ja.
Ja. Mit allem, was er so braucht. Und Tom Thibodeau macht ihm jeden Morgen wieder das Bett. Glaube ich.
Ja, gerade überlegt, wie, so wie die Bude von Tom Thibodeau wohl aussieht. Die ist ja wahrscheinlich einfach nur eine Man Cave, oder?
Stimmt.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie der so im Privatleben so entspannten Alltag hat, wenn er mal frei hat oder so.
Oder er keine Ahnung, zu Hause lebt er halt voll diesen skandinavischen Hücke-Stil aus. Also ja, schön warme Farben, Decken überall. Ja, wenn er heimkommt, zündet er sich erstmal ein paar Kerzen an, ne? Ja. zieh die Puschen an, Tässchen Tee. So stell ich mir Thibodeau zu Hause vor.
Eigentlich ziemlich geil.
Ja, eigentlich schon.
Ich wünsche es ihm.
Ja.
Ausgleich finden ist sehr wichtig.
Ist sehr wichtig. Er muss ja auch Energie finden für seine lautstarken Anweisungen während des Spiels und während Pressekonferenzen und Interviews und überhaupt. Aber sonst noch irgendein Center? Weiß ich nicht. Valanciunas, den die Wizards ja anscheinend nicht abgeben wollen, aber.
Naja, der hat halt auch gerade erst unterschrieben. Ja, also das wäre ja auch erst
auch so ein bisschen, ne?
Richtung Trade Deadline. Wobei, nee, ein bisschen früher. Ich glaube, Mitte Dezember oder so ist das, glaube ich, bei dem schon, weil der
ich glaube,
unterschrieben hat. Ja. Das ist, weiß ja auch nicht, ob das dann so der Spielertyp ist für sie, aber mal schauen. Also irgendwas werden sie sich schon einfallen lassen. Es muss ja jetzt auch nicht zwingend ein All-Star-Kaliber sein, sondern.
Ja, oder halt ein ehemaliges All-Star-Kaliber.
Meinst du Joakim Noah jetzt oder?
Nein, ich meine, den prädestinierten Drecksarbeiter Nikola Vucevic.
Ach komm.
Du weißt, ich muss ja kurz reinbringen. Also denk kurz drüber nach. Denk ganz kurz drüber nach. So,
immerhin. Weißt du, wen man noch anhauen sollte? Wahrscheinlich die Orlando Magic für Goga Bitadze. Wahrscheinlich wäre das eigentlich der Move, weil die haben eh zu viele Bigs.
Ja.
Die können sie nicht alle dauerhaft, oder es macht eigentlich keinen Sinn, die dauerhaft alle zu haben. Bitadze ist so, das wäre wahrscheinlich einer, für den man nicht alles ausgeben müsste und der trotzdem auf Dauer vielleicht sogar eine solidere Option als Robinson dann noch wäre. Vielleicht ist das der Versuch.
Vielleicht ist das der Move.
Hat aber auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Würde wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis man das darf.
Ja, aber sie wollen es ja vielleicht.
Am Ende spielen sie halt einfach doch nur mit kleinen Spielern.
Eben. Es wär schon witzig. Also wenn's irgendwie halt durch diese Verletzung so darauf hinausliefe und dann irgendwie ein ganz anderer Ball gespielt werden würde. Ich meine, Hart würden sie ja weiterhin spielen. Ich meine, sie haben Josh Hart.
Ich dachte, du meinst das Josh Hart, aber.
Josh Hart würde auch weiterhin spielen. Und der wäre ja, der reboundet ja auch gegen Wemby. Ist ja kein Problem.
Ja.
Von daher, vielleicht geht das. Es wird interessant, ich meine, es wird so oder so interessant für die Knicks. Ich bin gespannt, wie sie die Lücke füllen, was ja schon, also wie gesagt, das ist halt ihre Identität, wie du auch sagst, sie brauchen den Arbeiter am Brett, sie brauchen Offensiv-Rebounding, sie brauchen auch irgendwie einen Rim-Protector, aber wie gesagt, sie haben irgendwie Spieler, die es auffangen können, also es macht so die Knicks-Saison noch ein bisschen interessanter, finde ich jetzt, ohne dass man jetzt gleich sagt, so huh, verdammt, alles im Eimer. Und mal gucken. Bevor wir jetzt den Westen sortieren, Ole. Ganz kurz, ich war Anfang September im Supermarkt. Ne? Draußen hat es noch 30 Grad gehabt. Ich schön kurze Hose. Ne? Eigentlich auf dem Weg ins Freibad, glaube ich, auch nochmal gewesen. Drin lief auch die Klimaanlage. Dann laufe ich so durch, ne? Kaufe so ein bisschen Nudeln hier, ein bisschen Reis da, was man dazu braucht. Und dann plötzlich laufe ich durch den Süßigkeitengang und was sehe ich? Lebkuchen. Und es ist, ich kann nicht mal sagen, dass ich mich jetzt irgendwie geärgert hätte oder dass ich mir gedacht hätte, was ist jetzt schon wieder los, wie Weihnachten? Es war eher paradox, weil es hat überhaupt nicht so zur Grundatmosphäre gebracht. Also ich war eigentlich gerade froh, in diesem gekühlten Supermarkt zu sein. Und dann hat mich diese riesige Palette an allem, was es so gibt, hat mich erfasst und mir gedacht, okay, es ist bald schon wieder Weihnachten. Und
du kannst jetzt auch ruhig zugeben, dass du währenddessen auf den Kopfhörern gerade Last Christmas gehört hast.
Da fange ich im August immer mit an.
Ja, klar.
Also, ja, genau.
Dann kommt das rauf und das geht dann auch nicht mehr runter.
Das geht auch nicht mehr runter. Also gerade auch, ich habe es auch nebenher so ein bisschen auf dem anderen Ohr laufen. Weil das bringt mich in Stimmung.
Egal, klar.
Ja. Ja. Und deshalb, aber ich war so ein bisschen überrascht, aber es ist bald Weihnachten. Und jetzt sind wir noch 3 Wochen näher dran oder fast 4 Wochen näher dran. Also es ist wirklich so, ist langsam auch mal so an Geschenke denken. Ne? Und unser Partner Holy hat da genau das Richtige für euch. Richtig?
Richtig. Also die denken auf jeden Fall auch extrem früh daran. So, deswegen gibt es aber auch also Adventskalender, die man tatsächlich sich jetzt schon ordern kann. Und jetzt kriegt man auch einen super Early Bird. Und dann gibt es irgendwann Early Bird, weil denen ist auch aufgefallen, dass es schon noch lange hin ist.
Ja.
Aber halt auch nicht so lange. Und das ist halt dann einfach nur smart.
Das ist einfach smart.
Wenn wir ganz ehrlich sind. Deswegen, ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke für 25 auch schon gekauft. Weil ich mir dachte, lieber früh dran, wenn ich die Leute bis dahin nicht mehr mag, dann kann ich die Geschenke ja auch für mich behalten. Aber
oder du findest jemand anderen, den du magst.
Ja, unwahrscheinlich. Aber, ne,
ja.
For the sake of the argument von mir aus.
Ja.
Naja, ja. Aber also auf jeden Fall, es gibt tatsächlich Adventskalender. Und das ist also auch hier, wie immer, eigentlich ziemlich smart mitgedacht für unterschiedliche Präferenzen und Prioritäten. Es gibt nämlich einmal den Probier-Adventskalender mit 24 Sorten und einer limitierten Glasflasche, womit man sich halt einfach einmal komplett durchs ganze Sortiment testen kann, wenn man es noch nicht kennt. Also ihr wisst ja, wir haben euch das schon das eine oder andere Mal empfohlen, das Ganze. Tun wir auch gerne wieder. Aber wenn ihr es noch nicht kennt und einfach mal überzeugt werden wollt und unterschiedliche Sorten kennenlernen wollt, ist das natürlich absolut der Move für. Und dann, wenn ihr bald auch quasi schon Advanced Holy Trinker seid, gibt es auch noch den Squad-Vents-Kalender. Und für dieses geile Wortspiel, da möchte ich erst applaudieren und dann kannst du sagen, was da drin ist.
Ha! Wo ist der Applaus?
Ja,
Entschuldigung. Moment, wenn schon dann richtig, ne?
Ja.
Ja, im Squad-Adventskalender kriegt ihr exklusive unveröffentlichte Sorten. Und wenn ihr uns aufmerksam zugehört habt und auch wenn ihr so ein bisschen auf Holy unterwegs wart, es gibt schon sehr, sehr viele Sorten. Es gibt sehr, sehr viele gute Sorten. Es gibt zwei Tabs und es gibt Proben einer neuen Produktlinie. Das muss einfach, also das, wenn ihr es schon kennt, ist das eigentlich optimal. Ihr habt eure Lieblingssorten wahrscheinlich, genauso wie wir mittlerweile. Und insgesamt sind es mehr als 150 Portionen Holy und viele Holy-Überraschungen. Also der Squad-Vents-Kalender lohnt sich zu 100%, wenn ihr es schon kennt. Wenn ihr noch ganz kurz euch überlegt, was Holy eigentlich ist, also ich habe es ja schon gesagt, Holy Energy, ne? Es gibt einerseits Energy Drinks, es gibt Eistees, es gibt halt Holy Hydration mittlerweile. Und das Besondere bei den Holy Energy Drinks ist, ohne Taurin, das Besondere an allen Drinks ist, dass es natürlich Geschmacksstoffe sind. Es gibt sehr fruchtige Geschichten. Es gibt, glaube ich, jede Frucht kommt mittlerweile fast einmal vor, beziehungsweise noch nicht, weil es gibt ja immer neue Sorten, aber es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Es ist ganz einfach in Pulverform. Also ihr müsst euch einfach nur einen Scoop in den Shaker packen, ein paar Eiswürfel rein, sage ich immer noch, weil kalt am besten, einmal durchschütteln. Und dann schmeckt das hervorragend und es hält euch wach. Wenn's mit Blick auf die NBA-Saison schade das ja auch nicht. Demnächst werden die Nächte ja wieder etwas kürzer oder die Morgen, je nachdem. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall. Also schaut euch die Adventskalender an, die Squad-Adventskalender. Und es gibt natürlich auch sonst noch, haben wir natürlich auch noch ein kleines Präsent für euch, ne?
Genau, es gibt natürlich unsere Rabattcodes, also einerseits, wenn ihr neue Kunden seid, das erste Mal bestellt, könnt ihr mit Korb 5, also so wie ich es gesagt habe, ne, mit der Zahl, 5 Euro Rabatt bekommen auf die Erstbestellung.
Zahl mit UE oder mit?
Die Nummer,
ja,
weißt?
Ja. Also ich war kurz abwesend.
Wir packen das in die Shownotes. Meine Güte, im Arbeiter.
Ja, sorry.
Und wenn ihr schon öfter mal bestellt habt, dann könnt ihr trotzdem den Code Korb benutzen. Korb. Das Wort Korb in Versalien geschrieben. Ja. Das gibt 10% Rabatt auf jede Bestellung. Und nochmal zu den Adventskalendern ganz kurz. Es lohnt sich tatsächlich, wenn ihr Bock drauf habt, das schnell zu machen, weil also bis zum 4. Oktober um 20 Uhr ist der Super Early Bird Rabatt. Ab dem 3. November, beziehungsweise bis zum 3. November ist immer noch Early Bird und ab dem 3. November kommt dann der reguläre Preis. Also es lohnt sich auf jeden Fall, schnell zu sein, wenn ihr Bock drauf habt.
Also seid schnell, wie einst Weiland, Allen Iverson. Und dann läuft die Sache. Und wir sortieren jetzt ein bisschen. Müssen wir auch schnell sein, weil es gibt ja wieder 15 Teams und
echt?
Ja. Ich dachte auch nochmal, für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, NBA, zwei Conferences, jeweils, also insgesamt 30 Teams, deshalb jeweils 15 pro Conference.
Mach Sachen, auch wieder was dazugelernt.
Ja, so ist das. Aber wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag.
Hier das stimmt.
Kleinen Hörspiel. Und wir fangen wie immer unten an, Ole. Und gehe ich recht in der Annahme, dass du... Nee, ich möchte gar nicht annehmen, Ole. Was ist deine unterste Kategorie? Wer fällt da rein und warum?
Das heißt einfach nur bad. Ich war diesmal nicht so kreativ, was die Namen angeht.
Manchmal ist auch.
Da stehen Utah und die Jailblazers drin.
Diesmal sind wir uns einig. Habe ich auch. Ich habe sie Flagfolder genannt.
Ja, stimmt. Hattest du letzte Woche auch schon, ne? Props gegeben.
Ich habe Chasing the Flag, habe ich letztes Jahr.
Ah, okay.
Letzte Woche gehabt.
Fühlt sich an wie ein Jahr. Nee, wenn du dir die beiden Teams so anguckst, bei welchem denkst du am ehesten, da vielleicht werden die auch doch interessant oder sind das für dich beides Teams, die man eigentlich nicht mal mit der Kneifzange angucken möchte, geschweige denn anfassen?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, aus welchen Gründen du anguckst, aber ich meine, also uninteressant sind sie jetzt nicht. Sie haben halt schon sehr, sehr viel junges Talent, also beide Teams. Also wir haben es, ich sehe nur gerade meine Ausschreibe, meine Autokorrektur hat Keontae George Keynote George gemacht.
Das ist gut.
Aber ja, also ich meine, es ist ja so ein bisschen das Ding, wann kommt junges Talent in der Liga an? Und ich glaube, beide Teams, also eigentlich theoretisch sind die Blazers ja schon ein bisschen weiter. Also ich meine, Anthony Simons ist ja schon relativ lang in der Liga. Sharp ist auch schon ein bisschen länger dabei. Aber es ist halt, da ist halt immer noch so ein bisschen die Frage. Ich bin schon sehr gespannt jetzt auf Scoot Henderson so im zweiten Jahr. Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Erstes Jahr, also der Start war, ja, nicht ganz optimal, hat seine Effizienz nicht gefunden, konnte nicht so richtig am Ring abschließen, aber hinten raus ist immer ein bisschen besser geworden, hat ein besseres Gespür fürs Spiel bekommen, ein besseres Gespür auch, wie er seine Geschwindigkeit einsetzen kann und hat so, es war immer noch nicht so die Konstanz da, aber wie kommt jetzt Henderson, der ja mal, bei dem man ja früher, also schon ein bisschen länger her und würde man jetzt aus heutiger Sicht auch nicht mehr tun, aber mal Fragen gestellt hat, ob er eventuell, wenn man ja mal den Nummer 1 Pick streitig machen kann. Aber wie sieht es jetzt im zweiten Jahr aus? Und dann ist halt gleichzeitig die Frage, was macht Portland? Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, traden sie vielleicht sogar Simons, weil sie vielleicht so ein bisschen Überangebot haben. Wir haben vorhin bei den Knicks haben wir die Big-Rotation angesprochen. Sie haben immer noch Jeremy Grant. Sie haben Danny Avdija dazu geholt, der auch Sinn ergibt, jetzt mal so im Gesamtkontext des Teams, sowohl was das Alter angeht, also er ist jetzt zwar nicht mehr ganz Anfang 20, aber ist jetzt auch noch nicht Ende 20, also auch was das Spielerische angeht. Also so das könnte schon ein halbwegs kompetentes Team sein. Das ist halt, du hast halt, gerade wenn Henderson jetzt mehr die Zügel in die Hand bekommt oder je nachdem, wie das zweite Jahr läuft, hast du halt noch einen sehr, sehr jungen Spieler, der den Ball viel in der Hand hat. Und dann ist die Frage, wie sich das irgendwie zusammensetzt. Und bei Utah, die haben, glaube ich, 6 Spieler aus den letzten beiden Drafts. Also eben mit Keynote George haben sie einen sehr, sehr interessanten Playmaker.
Also ich glaube, das wird stecken bleiben. Ja. Also das finde ich tatsächlich ziemlich geil.
Ja, ja. So ein bisschen wie Kebab Walker damals, ne? Ja. Also auch All-Time-Classic. George irgendwie so halt so als explosiver Playmaker, der selber auch scoren kann. Ich glaube, der hat auch in der Summer League teilweise sehr, sehr gut aussah. Sie haben Bryce Sensabaugh als Shooter, Tyler Hendricks, Cody Williams, Isaiah Collier, also das ist das eine Ding und ich glaube, sie wollen sich schon auch so ein bisschen auf diese jungen Spieler konzentrieren und diese jungen Spieler entwickeln und gucken, wie sie irgendwie einbauen können. Ich meine, Walker Kessler ist ja auch erst im dritten Jahr, ne? Also es ist jetzt nicht so, obwohl der jetzt ja auch wieder mit den Knicks so ein bisschen, gab's ja schon mal Gerüchte, ich frage mich immer, weshalb Utah ihn jetzt abgeben wollen würde unbedingt, ich weiß es jetzt nicht. Und dann hast du halt noch Lauri Markkanen da rumrennen. Und das heißt, wenn diese jungen Spieler halt irgendwie einen Sprung machen im zweiten, dritten Jahr und Lauri Markkanen dann da auch in der Verlosung ist, kann es natürlich schon sein, dass Utah da irgendwie reinrobbt. Ist ja halt die Frage, ob sie es wollen. Weil das ist halt so der Draft, bei dem du eigentlich nicht zu spät picken möchtest.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass die Gefahr dafür nicht hoch ist, weil, also selbst wenn man jetzt sagen würde, die erreichen so ihr Leistungsoptimum, dann reicht das, glaube ich, im Westen noch immer nicht für wahnsinnig viel.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie, also ich meine, sie haben ja die letzten beiden Jahre auch schon jeweils ihr Team dann irgendwann sabotiert. Also als man halt festgestellt hat, Moment, irgendwie sind wir besser, als wir gedacht haben. So nicht, Freundchen. Und dann haben sie halt ihre Leute weggeschickt, also beziehungsweise einige Leute weggeschickt. Und jetzt, natürlich sind noch ein paar da, also sind auch durchaus talentierte Spieler dabei, Leute, die Basketball spielen können. Aber es ist halt trotzdem blutjunger Kader. Also ich habe jetzt gerade bei Basketball Reference nochmal nachgeguckt. Wenn ich mich jetzt nicht völlig vertan habe, sind sogar 9 Leute aus den letzten beiden Jahrgängen plus noch ein Two-Way-Player, der auch dazu kommt, dann sind es 10. Und die werden, also ich meine, das ist dann sicherlich nicht der finale Kader.
Ja, aber so jetzt von, ich glaube, es sind 6, die halt sehr, also ein zentraler also halt Baustein sein können.
Ja. Minuten wahrscheinlich spielen werden. Ja. Und wenn man das halt so verteilt und das ja auch richtigerweise macht, weil du musst natürlich als Team auch gucken, wer von denen soll denn oder kann denn hier langfristig auch irgendwie mit dabei sein, wenn wir was Neues aufbauen, wer kann denn was, dann muss man diese Minuten so verteilen und dann wird es einfach automatisch auch nicht so gut sein. Auch wenn ich von Will Hardy mega viel halte und glaube, der hat kreativere Lösungen, als das vielleicht im Moment sein Front Office gerne hätte, wird das halt trotzdem ein Team sein, das jetzt im Westen, glaube ich, nicht wahnsinnig viel veranstalten kann. Und also es gilt für Portland auch. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen diesmal, dass sie sich groß sabotieren müssen. Natürlich kann es halt immer noch sein, dass, wenn ein gutes Angebot kommt, jemand wie Clarkson oder Sexton weggeschickt wird. Bei Collins halte ich es für ausgeschlossen mittlerweile, dass ein gutes Angebot kommt, aber vielleicht kommt ja irgendein Angebot. Ja. Also die sind natürlich irgendwie entbehrlich. Aber
die Knicks vielleicht.
Das ist ja auch wieder so eine Art, der passt ja, also ich meine, ja, wenn man sagt, so Collins, du bist jetzt hier für uns wieder mehr Rollman und du sollst halt wirklich Center spielen, aber wenn er das bisher sollte, dann hat das ja meistens auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber wer weiß, also ich meine, in dem Line-up sonst mit 4 Shootern und dann er, das ist dann vielleicht ein bisschen anders heißt und er ist jetzt nicht der klassische Ringbeschützer-Typ, aber offensiv könnte das halt zumindest funktionieren. Egal, ich glaube es nicht unbedingt. Ich glaube es auch bei Kessler nicht. Also ich fand es ja letztes Jahr auch ein bisschen komisch, dass er so oft von der Bank gekommen ist, weil defensiv war er ja genauso gut wie im Jahr davor. Der hat halt offensiv, glaube ich, erschreckend wenig Upside und deswegen ist er dann vielleicht in den Development-Plänen auch nicht mehr ganz weit oben gestanden, aber irgendwie fand ich den Umgang trotzdem ein bisschen komisch im zweiten Jahr, weil man eigentlich das, wofür sie ihn im Jahr davor alle gefeiert haben, das hat er ja immer noch gemacht. Und naja, so oder so, Utah und Portland, beide wahrscheinlich nicht die Teams, die da jetzt irgendwo ganz weit oben angreifen werden, obwohl sie interessante Leute haben. Also wenn ich die jetzt mit der Situation der Nets vergleiche, dann weiß ich, welche Teams ich mir viel lieber ansehen werde.
Auf jeden Fall,
in der kommenden Saison. Aber also gut genug, um in der Western Conference irgendwas zu reißen, sind sie halt nicht.
Sehe ich ähnlich. Zumal du auch sagen musst, wenn du so viele junge Spieler hast, das kann natürlich schon sein, dass ein oder zwei vielleicht ein bisschen ihre Entwicklung voraus hat. Aber es müssen ja alle zusammenkommen dann irgendwie. Und dann, oder halt nicht alle, aber ein Großteil. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig, es ist nie unmöglich, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Dann nächstes Tier.
Das fand ich jetzt schon wieder wesentlich komplizierter. Ist auch durch die letzten Tage und Nachrichten noch komplizierter geworden. Aber also das habe ich mal Play and Fight genannt. Mhm. Und das sind so Teams, die für mich wahrscheinlich eher von außen reingucken, als Teams, die es wirklich schaffen werden. Mhm. Aber das Potenzial haben sie alle. Also, da sind 3 drin. Das ist sind einmal die Raketen aus Houston, sind die Sporen aus San Antonio und es sind die Segler aus Los Angeles. Weil, ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar kein Vertrauen, dass wir wahnsinnig viel von Kawhi sehen werden. Und das Team, ich weiß, dass die markige Sprüche haben, von wegen, dass sie alle Leute schockieren werden. Und ich halte von Tyronn Lue als Coach schon auch einiges. Aber ich halte von dem Kader, also so semi. Wenn wir jetzt sagen würden, das ist James Harden von vor, sagen wir mal so vor 3 Jahren und also jetzt gar nicht mal unbedingt Prime MVP Harden, aber so von vor 2-3 Jahren. Und Kawhi, wie er in der letzten Saison gespielt hat, mit der Anzahl von Spielen, okay, dann kann das schon ein gutes Team sein. Aber will ich mich darauf verlassen? Absolut gar nicht. Deswegen weiß ich nicht. Kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass das am Ende halt einfach nicht mal fürs Play-in reicht, einfach weil die Conference so voll ist mit Teams, die einfach sehr gut sind.
Es ist so ein bisschen die vielbeschworene Wundertüte irgendwie. Also, weil ich würde dir mit allem recht geben, was du gesagt hast. Und ich meine, sie haben ja diese Geschichte, dass Kawhi sich jetzt halt im Mai nochmal am Knie hat operieren lassen, wirft dann einerseits Fragen auf, weshalb er jetzt bei Olympia dabei war, wenn man jetzt dann hinten raus fragt, ob er für einen Saisonstart fit ist. Also, das ist natürlich das eine. Also, weshalb er im Training Camp dabei war. Aber ich denke mir schon, also so dieser Ansatz, Lawrence Frank hat ja auch gesagt, sie machen es jetzt sehr, sehr vorsichtig. Und es ist halt, das ist so ein bisschen das Problem auch der diesjährigen Western Conference. Im ersten Moment sage ich, ja, macht Sinn, weil jetzt hat letztes Jahr der 65 Spiele gemacht und hat dann in den Playoffs aber nur 1,5, glaube ich, gespielt oder 2 und dann war aber nie im Vollbesitz seiner Kräfte und auch sichtbar. Deshalb, ja, spiel halt lieber, keine Ahnung, 50 Spiele und sei dann im Playoffs fit. Aber wenn Kawhi
nicht, dass das die Jahre davor funktioniert hätte.
Nicht, dass das, abgesehen davon, aber es ist halt auch das Ding, wenn Kawhi halt zu wenig Spiele macht, kann es halt hinten raus auch passieren, dass er vielleicht für die Playoffs halbwegs fit wäre, aber die Clippers halt nicht in Playoffs dabei sind. Also das ist so ein bisschen das Ding. Und ich habe aber schon auch so du hast ja die Marking-Sprüche, ich habe jetzt gar nicht mit Bezug auf diese Marking-Sprüche, aber ich weiß nicht, es könnte schon auch ein ekliges Team sein, das halt so ein bisschen so dieses, ja, so ein bisschen scrappy ist. Sie haben ja auch Chris Dunn geholt. Sie haben Derrick Jones Jr. geholt. Das ist natürlich alles, hat natürlich nichts damit zu tun, dass du jetzt mit dem Team, bei dem Paul George, Kawhi Leonard und James Harden rumlaufen, und Russell Westbrook ist ja auch gegangen, der jetzt für sie nicht unwertvoll war. Das Wort gibt es nicht, gell?
Nee, es gibt wertlos, und das ist...
Ja, aber das ist mir zu stark, weißt du, wie ich meine? Das ist eher so ein bisschen, der einen gewissen Wert mitgebracht hat. So? Ist jetzt natürlich ein bisschen sperriger formuliert.
Wenn du dich damit wohlfühlst,
ich fühle mich damit
jetzt auch extrem wohl damit.
Ich fühle mich jetzt eigentlich schon halbwegs wohl damit.
Das freut aber, mich.
Genau, haben sie auch abgegeben, aber das ist halt irgendwie, das ist ein eklig zu spielendes Team, ist gerade, wenn Kawhi spielt, aber da bist es natürlich das Ding. Also diese Meldungen so aus der letzten Woche, oder was diese Woche, egal, aber aus der näheren Vergangenheit, lassen sie schon so ein bisschen zweifeln. Und ich meine, wenn jetzt Kawhi noch rausfällt aus der Verlosung, dann hast du nur noch James Harden, und da sind wir an dem Punkt, den du angesprochen hast. Ist, also, wie sehr kann James Harden anno 2024 noch ein Team tragen? Also, ich meine, der Mann ist jetzt auch Mitte 30. Ich glaube, es kann auch schon noch so Abende gehen, aber halt über die Strecke quasi. Wie weit geht es noch? Und dann ist halt, du hast halt dann keine richtige Second Banana, beziehungsweise eigentlich ist ja Kawhi die First Banana, aber es steht und fällt, wie so oft, mit Kawhi.
Ja, also, und das ist halt einfach eine
schöne Ansage jetzt, ne? Es steht und fällt.
Das ist so ein bisschen die Alarmtaste. Ja. Es ist halt auch irgendwie dazu dann auch noch ein ziemlich kleines Team, abgesehen jetzt von Ivica Zubac, aber da ist dann, also die haben kaum so richtig irgendwie, also ich finde, sie haben auch nicht unbedingt den Ansatz von einem Team, was jetzt mit Harden als zentralem Fixpunkt offensiv so richtig gut funktionieren sollte. Ja. Ich meine, das war ja schon früher eigentlich ein fixes System, also mit einem Rollman, den er halt für Lobs finden kann. Also Zubac kann schon abrollen, aber findest du jetzt nicht unbedingt für Lobs. Und halt dynamischen Shootern um ihn herum. Und also davon haben sie ein paar, aber wenn man jetzt sagen will, sie wollen sich eigentlich als defensives Team so ein bisschen neu erfinden, dann opferst du ja auch irgendwie einiges an Shooting. Ja. Und ich weiß nicht, ob das alles so wahnsinnig gut zusammengeht. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein Team, was jetzt irgendwie einen super schlechten Kader hat oder so, aber dass der irgendwie gut genug ist, wenn man jetzt nicht diese extra Zutat namens Kawhi und der ist im Modus, einer der besseren Spieler oder einer der besten Spieler der Liga zu sein. Wenn man das nicht hat, dann weiß ich nicht, wo es halt so richtig dann herkommen soll. Und deswegen bin ich da momentan eher skeptisch, einfach weil ich auch glaube, um ehrlich zu sein, dass diese Zeit, wo man sich auf Kawhi Superstar verlassen kann, die ist halt einfach vorbei, leider. Und also das jetzt auch mal abgesehen von der Regular Season, aber das letzte Mal, dass er in den Playoffs mehr als zwei Spiele gemacht hat, das war 2021. Das ist halt ziemlich lange her. Und letzte Saison war für ihn die Saison mit den meisten Regular Season Spielen seit 2017. Und er war halt am Ende trotzdem wieder gekocht. Also komplett gekocht und jetzt so, dass man auch nicht weiß, wann er denn überhaupt wieder eingreifen kann und so. Und ich glaube, der Körper ist leider einfach nicht mehr dafür gemacht, was mega schade ist, weil das einer der besten Spieler der letzten Jahre war. Und das, also so das Resümee ist dann nicht so komplett alles reflektieren kann. Aber ich glaube, es ist halt einfach so. Und deswegen, klar, die werden jetzt nicht irgendwie komplett einreißen lassen oder so, die werden sich schon auch bemühen. Ich meine, die ziehen ja auch in ihre neue Halle und so, da willst du jetzt ja auch nicht irgendwie totale Grabesstimmung irgendwie von Anfang an entfachen. Aber dass das jetzt irgendwie ein Team ist, was im Westen irgendwas reißen kann, das sehe ich irgendwie nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also, dass es dann irgendwo Richtung zweite Runde geht oder sogar noch weiter, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wie gesagt, Playoffs, also ich habe sie auch in diesem Tier, also deswegen bin ich grundsätzlich auf jeden Fall einer Meinung. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendwie die ganz großen Sprünge drin sind. Einfach. Allein, also wenn man garantieren könnte, Kawhi macht zwischen 55 und 70 Spiele, okay. Aber das kannst du halt nicht garantieren. Und dann bist du vielleicht schnell hinten raus. Ich meine, vielleicht überraschen sie uns auch. Vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht sehen. Das ist ja immer so das Ding, die wir vorab nicht sehen. Entwicklungen, die man nicht absehen kann. Aber ich kann es mir momentan auch schwer vorstellen, dass sie da irgendwie wirklich groß reinkommen, was du sagst. Also klar, wenn sie jetzt irgendwie halt defensiv sich durch Defense definieren, dann wird es für James Harden, zumindest den James Harden von früher, komplizierter. Kann er vielleicht als Point Guard irgendwie nochmal, kann er nochmal mehr der berühmte Floor General sein, der dirigiert, bei dem es jetzt weniger darauf ankommt, wie er es selber macht. Aber wer ist dann der Empfänger? Das ist natürlich auch wieder die Frage. Also wenn Kawhi nicht dabei ist. Also wer ist dann wirklich, also du hast Norm Powell noch, der scoren kann, aber ich sag mal so, Chris Dunn wird es wahrscheinlich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Und ja, Derrick Jones Jr. ist auch kein großer Scorer. Also es ist jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht die ganz großen Optionen. Also deshalb, ja.
Füttert Zubac.
Ja, das, ja. Ich meine, die haben ja auch eine gewisse Chemie gehabt letztes Jahr, muss man ja sagen.
Zubac ist auch gut. Auf den kann man sich auf jeden Fall verlassen.
Ja. Ja, eben. Gut, du hast noch Terrence Mann. Bin ich gespannt, ob da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr drin ist. Batum ist zurück. Aber Batum ist halt Rollenspieler, ne? Batum passt wieder zu dem alten
Haus. Genau wie Terrence Mann auch.
Ja. Ja. Dann zu den anderen beiden, die du genannt hast. Ich habe übrigens in dem Tier noch die Kings mit reingepackt. In das Tier.
Okay. Ja, also, hatte ich auch kurz überlegt und dann irgendwie gedacht, eigentlich
ja,
sind die schon, sollten die schon einen Schritt weiter sein, aber dass sie am Ende in dem Kampf mit drin sind, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja. Aber mit dem nächsten Tier, das ist bei mir eh kompliziert. Deswegen, da sind die dann mit drin. Aber ja, die anderen beiden Teams, also bei den Spurs ist ja relativ klar, worauf sich irgendwie die Hoffnungen fußen können. Also dass, wenn Wemby halt diese Saison schon All-NBA Second Team Level oder so erreicht und Paul gesünder ist als letztes Jahr und ihn halt füttern kann und Harrison Barnes halt so ein bisschen kompetente Minuten vom Flügel übernehmen kann, Vassell sich irgendwie weiterentwickelt, Stephon Castle einigermaßen einschlägt und sich halt zurechtfindet, dann ist da schon eine ganz gute Basis gegeben, um halt einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Auch, zumal man ja auch sagen muss, letztes Jahr, auch wenn sie insgesamt nur 22 Siege geholt haben, das erzählt ja nicht so ganz die ganze Wahrheit, ne? Also weil es ja Phasen gab, die besser waren, weil halt diese komischen Line-Up-Experimente, sobald die dann mal begraben waren, es da aufwärts ging und irgendwie Minuten von Wemby mit einem Point Guard extrem gut waren. Also auch wirklich schon Playoff-Team gut und nicht nur irgendwie für ein Scheiß-Team, was sie ja insgesamt waren, gut, sondern halt wirklich auf einem Level, wo man sagen kann, wenn sie das jetzt hinkriegen, dass das halt nicht irgendwie 10 Minuten pro Spiel sind, sondern eher 30 Minuten pro Spiel, wo er mit einem richtigen Point Guard zusammenspielt und also die Möglichkeit haben sie ja, dann ist da vielleicht sogar schon mehr drin. Ich tue es mir ein bisschen schwer, aber auch einfach nur eigentlich aus dem Grund, weil ich nicht so ganz weiß, welche Teams sie alle hinter sich lassen sollen. Es gibt halt am besten einfach zu viele, die ich als gut einstufe und wo ich irgendwie ein bisschen weniger Fragezeichen habe. Aber ich sehe auf jeden Fall auch ein Szenario, wo die Spurs am Ende das Play-In erreichen, vielleicht sogar in den Playoffs stehen. Weil ich glaube einfach die Entwicklung von Wemby, wie sprunghaft das alles laufen wird, das ist halt schwer vorherzusehen, weil man einfach so diese Art von Spieler ja noch nicht kennt. Und in der aber, wie gesagt, nächste Saison schon so All-NBA Second Team Level ist, also einer der 10 besten Spieler der Saison ist, warum nicht? Also dann will ich da irgendwie auch nicht unbedingt eine Grenze draufpacken, was die erreichen können.
Ja, und gerade, also ich meine, ich freue mich schon auf das Zusammenspiel mit Chris Paul, weil jetzt hast du halt, du hast es angesprochen mit dem Point Guard Player, dass er letztes Jahr teilweise ohne Point Guard spielen muss, und jetzt hast du halt einen der besten aller Zeiten. Klar, er ist nicht mehr auf dem Niveau eines der besten aller Zeiten, aber er kann halt immer noch, er weiß halt immer noch, wo der Ball hinfliegen muss, und er kann den Ball dann genau dorthin bringen, wo er ihn gern hin hätte, und kann eine Offense, und also auch gerade was die, sage ich jetzt auch nichts Neues, aber was die Lernkurve des Teams als Ganzes irgendwie angeht, ist, glaube ich, Chris Paul schon extrem wertvoll. Und deshalb, ja, es ist also ausschließen, dass die Spurs in den Playoffs stehen, würde ich auch nicht, aber es ist halt so dieses Ding, ja. Also, im Endeffekt alles, was du gesagt hast. Man kann nicht vorhersehen, wie gut Wemby wirklich sein wird, und es ist einfach kompliziert zu sagen, okay, sie landen auf jeden Fall vor diesen, jenen Teams, weil der Westen einfach so extrem gut ist. Und bei den Rockets ist es halt eigentlich ähnlich. Also wenn Jalen Green das weiterspielt, was er so ab März gespielt hat letztes Jahr, und Erbrin Schengen das gespielt hat, was er vor März gespielt hat letztes Jahr, dann ist das schon allein schon eine gute Basis. Und dann hast du ja, ich meine, dann hast du ja auch noch Amen Thompson da rumlaufen, dann hast du Cam Whitmore da rumlaufen, Jabari Smith rumlaufen. Sie haben jetzt mit Reed Shepard, mit dem Rookie, haben sie Shooting dazu bekommen. Du hast Fred Van Vliet. Es ist schon ein relativ tiefes Team eigentlich so, ne? Also und vielseitiges Team.
Tilman Fritata hat gerade gesagt, dass das tiefste Team der Liga ist. Und also wenn ich meine, natürlich nicht in der Spitze kann man das nicht sagen, aber wenn man bedenkt, da sind eigentlich schon 12, 13 Leute, die Anspruch haben und wahrscheinlich auch, also zu Recht auch Minuten spielen sollten, dann muss man schon sagen, die sind unfassbar tief. Und also das kann auf Dauer auch ein Problem sein, glaube ich. Deswegen tue ich mir auch so ein bisschen schwer damit, irgendwie so eine Ansage für die Zukunft von denen zu machen. Also weil so Şengün und Green, die wären ja jetzt auch Extension eligible gewesen und haben aber keine Deals bekommen, einfach weil man, glaube ich, da noch so ein bisschen sortieren muss. Und ich muss auch sagen, bei Green, der hat letztendlich in seiner Karriere einen richtig geilen Monat gespielt. Und sonst war der ziemlich enttäuscht bisher. Aber dieser Monat war so geil, dass man irgendwie denkt, wenn das jetzt irgendwie vielleicht die Realität, also die Norm für ihn werden sollte, dann haben wir ja einen potenziellen Superstar.
Und das war der letzte Monat, den man gesehen hat von ihm.
Nee, danach ist er dann wieder abgekühlt. Also so im April war er schon wieder schlechter unterwegs.
Ja.
Ist auch egal, weil der Monat war halt trotzdem so krass, wenn er das halt öfter schafft, dann
oder
dann sie den halten. Und sonst aber vielleicht auch nicht, weil sie halt auch einfach andere Backcourt-Optionen haben. Ich glaube, vom Talent her würde ich ihnen auch jetzt irgendwie schon einen relativ großen Schritt zutrauen. Ich weiß einfach nur nicht, wie sie das alles zusammenfügen sollen und wie sie vor allem Leute dann auch zufrieden halten sollen, weil es eigentlich zu viele gibt, die da irgendwie Ansprüche anmelden. Auch, ich meine, Reed Shepard, das war ja der Nummer-3-Pick, ne? Den können sie ja jetzt auch nicht dann die ganze Zeit auf die Bank setzen, zumal der, glaube ich, so als Shooter und auch als Playmaker die eigentlich total bereichern könnte.
Ja.
Und dann hast du noch so das Problem, dass Thompson seine beste Phase der letzten Saison eigentlich hatte, als er halt viel so de facto Center gespielt hat. Beziehungsweise wo er und Jabari Smith so ein bisschen die Rollen der Bigs übernommen haben, wo halt Şengün dann nicht dabei war. Şengün wiederum ist aber der beste Spieler des Teams. Und der ist ja auch wichtig für die Entwicklung. Und also es gibt da einfach, glaube ich, so ein bisschen zu viele verschiedene Themen. Wenn Ime wiederum einen Weg findet, das alles zusammenzufügen und dieses Talent einfach zu akzentuieren. Und übrigens, Steven Adams haben sie ja jetzt auch noch, der die letzten anderthalb Jahre keinen Basketball gespielt hat, aber jetzt wieder gesund ist. Und so als Screener Gold wert sein kann für dynamische Shooting Guards, von denen sie ganz viele haben, dann ist es, also es ist ein super interessantes Team, aber auch eins, was ich richtig schwer einschätzen kann, wie man vielleicht raushört, weil ich ramble in viele verschiedene Richtungen.
Ja, es trifft wahrscheinlich auch so die Gedankenwelt von Ime Udoka ganz gut. Also, oder könnte ich mir vorstellen.
Weil er sagt einfach nur, spielt Defense wie Arschlöcher.
Ja, genau. Und spielt nicht wie Arschlöcher, wie Arschlöcher.
Ja, genau. Und dann hast du noch Dylan Brooks.
Das ist richtig.
Kein Grund ist, um einzuschalten, aber sie haben Dylan Brooks.
Sie haben Dylan Brooks. Und dann ist die Frage, muss dann Dylan Brooks, verdrängt einer von den Jungen in Dylan Brooks und in welche Richtung gehst du dann am Ende? Und ja, es ist, aber wie würdest du denn dann gewichten am Ende? Also was wäre denn jetzt dein Ding? Weil ich finde so dieser Monat März von Jalen Green war halt schon, also du hast ja auch gesagt, extrem gut. Und es war ja nicht nur so das Ding, hey, jetzt trifft er halt schwere Würfe, sondern das
war schon sehr, sehr viel.
Ja, aber er hat auch schon deutlich bessere Entscheidungen getroffen. Sein Spiel hat sich schon auch besser, sah schon auch deutlich besser aus. Es war jetzt nicht so, also natürlich gibt es diese gewisse Hotstreak, aber eine Hotstreak, es war irgendwie der andere, er hat ja vorhin in seiner Karriere auch schon immer mal wieder eine Hotstreak und das war jetzt irgendwie es sah irgendwie ein bisschen runder aus, das Spiel. Es sah eher so aus, als wäre das eher replizierbar als, okay, ich fange jetzt einfach mal über einen kurzen Zeitraum Feuer. Dass er jetzt nicht ein komplett anderer Spieler ist, auch glaube ich, wenn er es gesagt hat, dass er sich wie ein anderer Spieler fühlt, was natürlich auch sein kann, ist ja innerhalb, also ich meine, das wäre im Endeffekt on the fly gewesen. Gibt es natürlich auch, dass irgendwas klickt. Aber ich finde schon, wenn das mehr so der echte Jalen Green ist oder der neue Jalen Green in Anführungszeichen, dann kann der schon, dann hat er auf jeden Fall, du hast ja gesagt, dann reden wir in Richtung Star oder weiß nicht, vielleicht sogar Superstar. Und dann ist aber die Frage, wie genau gehst du mit den anderen um? Also was würdest denn du machen? Würdest du wie ist das Ceiling des Teams zum Beispiel höher? Also wenn du sagst, Şengün ist zwar der beste Spieler, aber Thompson, Jabari Smith zusammen funktioniert extrem gut. Thompson hat auch sehr, sehr gute Playmaking-Fähigkeiten dazu, die Defense. Sagst du dann am Ende, okay, gibt's mehr, also Addition durch Subtraktion? Oder weiß ich nicht, oder sagst du bei einem Spieler wie Şengün, den gibst du nicht einfach ab? Sagst du bei einem Spieler wie Thompson, den gibst du nicht einfach ab? Sagst du bei einem Spieler wie Green, ist so deine Präferenz nach allem, was du bis jetzt gesehen hast?
Ich glaube, nach allem, was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, Thompson wäre für mich ansatzweise untouchable. Şengün würde ich auf jeden Fall halten, weil der über 3 Jahre einfach wesentlich mehr gezeigt hat als Jalen Green. Und Jalen Green wäre für mich so ein bisschen, also wahrscheinlich, ich würde ihm jetzt schon was anbieten, aber etwas, was wahrscheinlich unter Wert wäre. und halt ansonsten sagen, dann muss das kommende Jahr ein Prove-It-Jahr sein. Weil für mich ist das halt schon, der ist ein total interessanter Spieler, aber die Chance, dass der am Ende eher so der Typ richtig explosiver Six-Man ist, als dass er, ist, glaube ich, ein bisschen größer, als dass er Jalen Green Superstar wird. Es kann aber sein. Und deswegen würde ich mir wahrscheinlich einfach damit noch Zeit lassen. Ich meine, dafür gibt's ja auch Restricted Free Agency, damit du es halt nicht nach 3 Jahren entscheiden kannst. Weil ich habe schon, was ihn angeht, so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe das auch schon so in Erinnerung, dass einiges da im März, also auch wenn das insgesamt rund aussah, also auf jeden Fall, da hat auch bei den Rockets als Team einiges geklickt. Es war aber auch trotzdem einfach ultra schweres Shotmaking. Und
also, es gibt ja Spieler, deren Spiel das auch
ausmacht. Ja, also gut für ihn, dass das da dann auch alles reingefallen ist. Aber die ultra schweren Würfe, die hat er halt sonst auch oft genommen und die sind halt oft einfach nicht reingefallen. Und es war dann halt ein Monat, wo sehr vieles davon reingefallen ist und dann sieht das natürlich super aus. Ich weiß halt nur nicht, wenn ich bisher, wie viele Saisonmonate hat man von ihm insgesamt gesehen, dann wahrscheinlich so 15 oder so oder 16. Und davon ist einer Superstar und der andere ist, ja, Talent hat er schon, aber ist auch mega hin und her. Dann ist, glaube ich, dann würde ich die anderen Monate etwas höher gewichten als diesen einen Monat, auch wenn dieser eine Monat mega Bock gemacht hat. Deswegen ist er jetzt für mich nicht auf keinen Fall an dem Punkt, wo ich sagen würde, Jalen Green muss der Franchise-Player der Rockets sein. Dafür haben sie zu viele andere
Optionen. Nein, das würde ich auch nicht machen. Also ich meine, es gibt ja auch noch was, also Stufen unter Superstar, die ihn immer noch zu einem extrem wertvollen Spieler machen. Das meine ich im Endeffekt. Und dieser Monat, also wie du sagst, es gibt ja auch eine Möglichkeit, also wenn du halt einer bist, der schwere Würfe treffen kann und schwere Würfe nimmt, aber sich dann besser in den Rhythmus zu spielen, quasi wenn du eine Defense besser lesen kannst, wenn du anders, also wenn du eine Defense auch besser manipulieren kannst, wenn du besser auf gewisse Situationen reagierst, dann mag der ein oder andere Wurf zwar immer noch schwer sein, aber du hast halt, du bist schon anders in dem Spiel drin. Du stießt vielleicht auch, wenn es auf das Auge des Beobachters wirkt, als seien es viele schwere Würfe, schließt du vielleicht trotzdem aber mit mehr Ruhe ab im Endeffekt. Weißt du, wie ich meine? Und dass das dann irgendwie mit reinspielt. Ich meine, wie du sagst, es waren sehr, sehr viele Monate, die nicht so gut waren. Für mich ist schon so das Ding, dass ich sage, es war jetzt halt so die finale Phase, auch wenn er danach noch ein bisschen abgekühlt ist, aber es war so diese finale. So, es ist so mit der, es ist der vorletzte Eindruck, sagen wir es mal so, dass ich jetzt zumindest, sagen wir mal so, am intrigued. Also was jetzt dann sozusagen, was jetzt draus wird. Also wie er da jetzt für dieses Jahr anknüpft, auch mit dem Wissen und den Dingen, die er gelernt hat in diesem Monat und aus diesem Monat mitgenommen hat, in die Offseason, was er an seinem Spiel verändert hat, was er an seiner Herangehensweise verändert hat, und dann wie er dann in die neue Saison kommt. Und im Endeffekt ist es ja auch so, das Ding, es muss ja jetzt nicht, Green, Şengün kann ja auch gut zusammen funktionieren, auch wenn Şengün einen Großteil dieses Monats verletzt war, aber ja, es ist halt so das Ding, du hast halt, ja, Thompson, Smith, wobei Smith ist wahrscheinlich so der kompatibelste, weil der ja auch kein Star sein muss im Endeffekt, oder? Es ist so ein bisschen das, also würde ich jetzt sagen.
Der hat auf jeden Fall ein Skillset, was gut als Rollenspieler in quasi allen Teams funktioniert. Ja. So als großer defensiv variabler Typ, der werfen kann, das sind halt Sachen, die wertvoll sind.
Das mag man ganz gerne.
Genau, er hat halt bisher echt erschreckend wenig Eigenkreation für einen Spieler, der so hoch gedraftet wurde, aber das ist in einem Team mit sehr vielen Köchen vielleicht gar nicht so schlimm.
Ja.
Aber den kannst du halt in allen guten Teams gebrauchen, glaube ich, so jemanden.
Und das vielleicht auch das Ding oder der Punkt, an dem man vielleicht also ist natürlich bitter für das Team, auf eine gewisse Art, aber an dem man halt die Draft-Position dann vielleicht auch ein bisschen, an dem es nicht schadet, die Draft-Position so ein bisschen auszuklammern. Weil du trotzdem, du hast vielleicht nicht diesen Star, den du gerne jetzt, ich weiß gar nicht mehr, war Position 3 oder was war
er? Ich glaube, er war der, genau, 2 war doch Chad und 3 war dann er.
Ja.
Und die Diskussion war aber ja wohl irgendwie vorm Draft so ganz lange, also ganz lange wurde ja angenommen, dass Orlando ihn und nicht Banchero draften würde an Position 1. Und das sieht halt rückblickend irgendwie komisch aus, weil bei dem einen, selbst wenn ich den ja auch ein bisschen kritischer sehe als manch anderer, da sieht man ja so diese Eigenkreation, Fähigkeiten und Jabari hat die halt gar nicht. Und deswegen ist es irgendwie so komisch, das so gegenüberzustellen. Aber letztendlich ist es egal, weil er ist jetzt eh in dem Team. Er kann da ja eine Rolle spielen. Ob die dann aussieht wie von einem typischen Nummer 3-Pick oder von einem typischen Nummer 12-Pick, ist ja letztendlich auch scheißegal.
Eben. Und wenn er ein wertvoller Spieler wird für das Team, auch wenn er jetzt nicht irgendwie ganz oben steht in der Hierarchie, dann hast du ja trotzdem was gewonnen.
Also beziehungsweise ist es nicht egal, das stimmt natürlich nicht, aber ist es in einem Team, was jetzt über die letzten Jahre ungefähr 50 Mal in der Top 5 gedraftet hat, ist es dann nicht so schlimm, wie wenn das jetzt der einzige hohe Pick gewesen wäre, den sie jemals gehabt hätten.
Ja. Okay, wir müssen weiter. Wir,
ja. Aber dann, die Raketen sind auch so ein Team, die werde ich viel gucken, glaube ich, weil die mich total interessieren. Ich kann ja, die noch absolut. Nicht so richtig greifen.
Ja, geht mir ähnlich. Wie gesagt, ich habe jetzt die Kings noch drin, du hast die Kings im nächsten Tier.
Ja.
Das heißt und beinhaltet welche Teams bei dir?
Das habe ich Wildcards genannt. Also einfach, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie ich es noch untersortieren sollte. Die Teams sind total unterschiedlich, deswegen, oder teilweise zumindest, und gehen auch weit auseinander, aber der Westen ist halt komisch. Also da sind die Kings drin, da sind die Warriors drin, da sind die Lakers drin, da sind die Pelicans drin, da sind die Grizzlies drin und die Suns.
Okay.
Also es ist das Größte mit Abstand auch bei mir.
Ja. Ich habe es noch so ein bisschen, also ich habe da nochmal so einen kleinen Cut gemacht, aber bei mir das nächste Tier ist bei mir dann, da sind ja die Kings nicht mit drin, heißt alte Zossen auf der Jagd. Mhm. Da habe ich Lakers, Warriors, Suns und habe dann, bei den Pelicans bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe dann so Comeback in die Playoffs, also ich habe Zion Comeback, 10. und da habe ich dann die Grizzlies und Pelicans. Die habe ich noch ein bisschen drüber gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich bei den Pelicans so glücklich bin damit. Aber
ja, die Pelicans sind für mich auch eines der interessantesten Teams, weil also die eigentlich halt eine unfertige Offseason hatten und ja, man jetzt halt nicht weiß. Also ich finde ja eine Starting Five aus DeJounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy, Brandon Ingram und Zion Williamson klingt mega interessant und wird offensiv, glaube ich, auch richtig eklig sein. Aber defensiv wird die halt auch eklig sein. Also außer Herb Jones ist jetzt, ich meine gut, letzte Saison hat er es auch geschafft. Aber
Murphy kann auch ein bisschen helfen wenigstens.
Ja, und Murray ja auch, aber das ist ja trotzdem irgendwie, du hast halt keinen Ringbeschützer.
Doch. Ja.
So, das weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich
auch will Skinny Zion ist jetzt auf einmal, ne?
Ja, aber er ist ja immer noch dann sehr klein für die Position.
Ja, aber er springt sehr hoch.
Ja, toll. Deswegen hat Charles Barkley damals auch seine gesamte Karriere auf der 5 verbracht und seine Teams waren immer defensiv überragend.
Das
ist schwierig. Ich meine, da ist ja auch kein einziger richtig guter Rebounder dann mit drin. So, was auch.
Das ist schwierig, genau.
Knifflig werden könnte, aber trotzdem, ich möchte das gerne sehen. Vielleicht holen sie ja auch noch irgendwann ein Center, aber vielleicht probieren sie es ja echt einfach so und das möchte ich auf jeden Fall gerne sehen. Insgesamt glaube ich aber, also deswegen hätte ich jetzt nicht diese alte Zossen und andere Unterteilung, sondern habe es letztendlich alles in eins gemacht.
Ja.
Ich schätze die Suns eigentlich stärker ein als die anderen Teams in dem Tier, ja, also auch stärker als die Pelicans und die Grizzlies wahrscheinlich.
Grizzlies weiß ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie viel Vertrauen in die Grizzlies. Weil ich habe auch so, sorry, nur ganz kurz, weil so, dass man jetzt echt lang nichts von Ja Morant hört und nicht was irgendwelche komischen Off-Court-Ausflüge angeht, sondern auch so, dass er halt scheinbar hinter verschlossenen Türen einfach arbeitet. So interpretiere ich das. Vielleicht tut das auch gar nicht, aber so interpretiere ich das. So nach diesen, sagen wir mal, anderthalb Jahren, die jetzt irgendwie nicht so gelaufen sind, wie er es gern gehabt hätte. Und ich weiß nicht, ich denke mir, okay, da ist jetzt, vielleicht kommt dann, lassen die Grizzlies dann irgendwie so ein Monster auf die Liga los. So, das ist so ein bisschen in meinem Kopf. Und dann ist es halt so, dass okay, sie waren halt, bevor diese ganzen Dinge losgegangen sind, waren sie halt irgendwie eines der besten Regular-Season-Teams der Liga. Und die Grundausrichtung bleibt ja bestehen. Und dann bin ich jetzt...
Ja, also ich traue den Grizzlies auch schon was zu. Also wenn die jetzt am Ende irgendwie ein 50-Siege-Team sein sollten, könnte schon sein. Also das Potenzial dafür sehe ich auch. Ich glaube, was halt schon nicht zu verachten ist, dass damals, als sie halt eins der besten Regular-Season-Teams der Liga waren, damals hört sich auch lustig an, weil es 2 Jahre her
ist,
ne? Aber da hatten sie Tyus Jones, den besten Backup-Point-Guard der Liga, und sie hatten Steven Adams, der halt Leute aus dem Weg geschubst hat letztendlich, damit Ja Morant und Desmond Bane ihr Ding machen konnten. Und jetzt, also Tyus Jones haben sie halt nicht da. Sie haben eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie Marcus Smart vielleicht letztendlich als de facto Backup-Point-Guard einsetzen. Vielleicht wäre das bei dem Personal sinnvoll. Dann ist das natürlich auch eine gute Lösung. Aber ansonsten, sie haben halt jetzt keinen bewiesenen Center mehr, sondern sie haben einen Rookie, der eigentlich funktionieren muss. Es gibt keine Alternative dafür, dass der gut funktioniert. Außer man sagt, Brandon Clark ist wieder gesund und ist jetzt anders, heißt big für uns. Aber eigentlich setzen sie ja ultra viel darauf, dass halt Zach Edey von Anfang an funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass das so wird und dass die Grizzlies am Ende 50 Siege holen. Kann absolut passieren. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr, sag ich mal, Fallpotenzial da, als dass man sagen kann, die knüpfen jetzt nahtlos an das, was sie gemacht haben, bevor Morant den Verstand verloren hat.
Also es ist definitiv nicht dieselbe Situation. Und Edey, gebe ich dir recht, es ist halt, ich weiß nicht, ob man es dann vielleicht aber ob wir es dann nicht zu hoch hängen, wenn wir den Wert dann zu groß sehen. Also ich gebe dir zu 100% recht mit Adams, dass es extrem wertvoll war. Also gerade auch so, seine physische Präsenz, genauso mit Jones als Backup Point Guard. Aber ich weiß nicht, also das Ceiling bestimmen hat für mich dann weiterhin Morant, Jackson und Bane. Und klar haben die profitiert.
Ceiling auf jeden Fall.
Also definitiv. Also die haben natürlich profitiert und ist jetzt die Frage, aber ja, wer weiß, was Idi bringt. Santi Aldama, ist natürlich nicht dieselbe physische Erscheinung, aber mit seiner Länge, kann werfen, ist nicht, könnte ich mir, also bringt einen neuen Wert sozusagen mit rein. Und ich bin schon immer auf der Seite, okay, es ist jetzt vielleicht nicht mehr dasselbe, aber es gibt irgendwie neue Zutaten, die vielleicht an einer Stelle, wegen denen an einer Stelle was fehlt, die aber an anderer Stelle irgendwas dazu bringen, was dann am Ende vielleicht hilft, was oder auf eine andere Art und Weise hilft. Und deshalb, ich stütze mein Ding auch viel darauf, dass du halt eigentlich einen Kern aus deinen drei Stars hast, im Endeffekt, der gemeinsam sehr, sehr gut funktioniert hat.
Ja, das stimmt auch alles.
Also und deshalb, alles, aber das, ich glaube, wo ich mittlerweile bin, ich habe einen Fehler auf jeden Fall gemacht, die Suns zu niedrig zu setzen. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen, ich weiß, vielleicht habe ich mich zu sehr auf Jusuf Nurkić konzentriert oder so, keine Ahnung. Deshalb, weißt ja wie, ich weiß auch nicht, warum.
Ich finde es irgendwie lustig, dass du so der weltgrößte Jusuf Nurkić-Hater überhaupt
bist. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also eigentlich, aber ich denke mir immer, okay, irgendwie wäre ein anderes.
Du willst einfach nie zugeben, dass vielleicht auch Kevin Durant irgendwas jemals falsch gemacht hat.
Kevin Durant macht keine Fehler.
Der macht keine
Fehler. Auf dem Basketballfeld. Ich weiß ja nicht, was abseits so abgeht, aber auf dem Basketballfeld.
Ja. Oder dass das Team auch abgesehen vom Center noch ein paar Sachen hat, die nicht perfekt sind.
Okay, da bin ich bei dir, aber es ist schon, ja. Bei den Suns bin ich ja echt sehr gespannt auf Devin Booker tatsächlich. So nachdem er so bei Olympia so diesen Premium-Rollenspieler gemacht hat, nicht, dass er das jetzt auch machen muss, aber wie sich das jetzt auf.
Ich fände es geil, wenn Devin Booker jetzt bei den Suns von der Bank kommt und so 12 Punkte macht, einfach so ein Hustler ist. So. Ja. Das mache ich jetzt.
Stirnband auf und Vollgas.
Ja. New Year, New Me. Ja. Weißt du?
Nein, aber also was, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, so diese Hierarchie so auf dem Feld, beziehungsweise dieses You go, I go und keine, nicht die ganz großen Synergien irgendwie so aus Durant und Booker. Ich weiß nicht, ob jetzt die Erfahrung bei Olympia irgendwie für Booker, und ich meine, Durant war ja auch dabei, halt einfach wertvoll ist am Ende.
Ja, ich glaube, noch mehr hilft einfach, dass sie jetzt Point Guards haben.
Abgesehen davon.
Die halt da das so ein bisschen besorgen können. Weil letzte Saison war ja oft dann wirklich einfach, dass Devin Booker on the fly sozusagen auf Point Guard umschulen musste. Und der ist ein guter Passer, der kann das ja auch spielen. Also zum Teil hat er das ja auch gut gemacht. Aber der hat halt andere natürliche Instinkte auf dem Basketballfeld als jemand wie Tyus Jones. Wäre auch vollkommen zu Recht. Der ist ja auch ein besserer Scorer als Tyus Jones. Aber so dieses innere Verständnis, wen sollte ich jetzt mal wieder versuchen einzubeziehen, wo es hier einfach der einfache, sichere Pass, der irgendwie dazu führt, dass wir in einen gewissen Fluss kommen. Das hat man, glaube ich, nicht einfach, wenn man so im Alter von 28 Jahren das erste Mal anfängt, Point Guard zu spielen. So, und also selbst wenn er da insgesamt hat er diese Rolle, finde ich, ganz gut gemeistert, aber es war trotzdem einfach ein Defizit, was dieses Team hatte, weshalb sie immer wieder im vierten Viertel dann nur Scheiße gebaut haben, also weil sie einfach nicht wussten, wie sie jetzt gemeinsam gute Plays laufen können, mit denen sie dann an Punkte kommen. Die haben ultra viele Turnover begangen. Das sind halt alles Sachen, wo Tyus Jones und auch Monte Morris auf einem kleineren Level echt helfen können, dass da halt irgendwie so die Struktur besser wird. Ich glaube, man muss halt trotzdem immer noch sagen, dass der Kader ist immer noch, er hat schon seine Macken auf jeden Fall, auch teilweise durch Jones noch verstärkt, weil insgesamt waren die letzte Saison schon, genau, und die waren letzte Saison halt schon eher klein, schmächtig und fragil. Die sind jetzt halt noch kleiner und schmächtiger. Ne? Also er ist 1,85 und wird ja wahrscheinlich starten.
Ja.
Und das heißt halt auch weiterhin viel defensive Last auf Durant natürlich, der letzte Saison ja für seine Verhältnisse extrem gesund war und extrem viele Spiele gemacht hat. Da kann man sich jetzt auch nicht zwingend drauf verlassen. Aber wer weiß. Also vielleicht ist so diese etwas geringere Playmaking-Last auf Booker und Beal. Vielleicht führt die dazu, dass die halt beide auch ein bisschen, also defensiv noch ein bisschen zulegen können. Und dann ist es halt einfach ein Team, was schon in der Spitze ja Qualität hat. Für mich sind die jetzt trotzdem kein Surefire-Contender oder so, weil dafür sind einfach so viele Sachen, die ich als schwierig ansehe. Aber sie haben auch glaube ich, ein höheres Level an Kompetenz, auf das man sich einigermaßen verlassen kann, jetzt im Vergleich zu beispielsweise den Pelicans oder Warriors. Und trotzdem habe ich die ja auch mit in diesem Tier drin. Ja. Ich glaube, also ich habe die Suns da einfach nur oben stehen und ich packe sie nicht in die beiden oberen, die ich noch habe, aber ich weiß nicht. Das Vertrauen in sie ist schon, wobei, Vertrauen ist das falsche Wort. Aber sagen wir mal, ihr Potenzial ist halt schon nach wie vor einfach ziemlich hoch. Und ich glaube, wenn man bedenkt, die hatten letzte Saison die neuntbeste Offense mit einem richtigen Point Guard, sollten die eigentlich auf jeden Fall eine Top 5 Offense haben. Defensiv werden sie vielleicht ein bisschen schlechter, das könnte ich mir vorstellen, aber auch da, Mike Budenholzer, vielleicht fällt ihm noch was ein. Ich wüsste nicht was, aber ist ja egal. Ist ja auch nicht mein Job. Und mal gucken, was sie dann doch da rausholen können.
Ja, ich meine, Budenholzer, was ja auch ein Ding ist, ich meine, er hat ja in Milwaukee auch eine gute Defense installiert. Also wer weiß, was er sich da einfällt.
Ja, das darf man nicht einfach so sagen. Also Frank Vogel hat auch schon die beste Defense der Liga bei mehreren Stationen gehabt. Und da hat er auch Anthony Davis oder Roy Hibbert und Paul George.
Und Budenholzer hatte Giannis und sowas, ja.
Und Holiday.
Ja.
Das zählt, die sind wichtig.
Ja. Aber trotzdem bin ich gespannt,
was er jetzt macht. Sonst nicht, auf keiner Position.
Trotzdem ist es jetzt nicht so, es ist kein reiner Offensivcoach, weil man ihn ja schon immer so ein bisschen mit seiner Offense damals in Atlanta auch in Verbindung gebracht hat. Aber Phoenix.
Wahrscheinlich schon so ein bisschen, dass sie einfach nicht mal die Playoffs erreichen. Aber
das glaube ich nicht.
Nee, wir zählen ja hier jetzt einfach insgesamt 13 Teams auf, die in die Playoffs wollen. Ne? Und ich habe 4, bei denen ich sicher bin, dass sie auf jeden Fall reinkommen. Und dann habe ich deutlich mehr, wo ich denke, eigentlich sollten die, aber vielleicht auch nicht. Ja. Deswegen ist ja dieses Tier auch bei mir, da sind ja 6 Teams drin. Plus die 4, die noch kommen, das sind ja dann schon 10. Es gibt aber nur 8 Playoff-Plätze. Deswegen, ich sag nicht, dass es passiert. Ich glaube schon, dass die am Ende in den Playoffs stehen werden. Aber es wäre jetzt auch nicht ein komplettes Wunder, wenn sie es nicht schaffen. Also wenn wir sagen, Durant macht halt eher so viele Spiele wie in den Jahren davor. Also ist halt dann vielleicht so für 50 Spiele oder so dabei. Beal hat weiter seine Themen. Dann ist das ja kein garantiertes Playoff-Team. Also ist ja einfach nicht so.
Nee, genau. Aber die Rechnung kannst du deswegen ist es ja auch das Ding, glaube ich, für alle Teams irgendwie so ein bisschen aufmachen.
Aber es gibt ja Leute, bei denen es wahrscheinlicher ist als bei anderen.
Nein, also nicht mit Verletzungen. Du hast bei jedem Team im Endeffekt, kannst du eine Rechnung machen, okay, das sind Probleme, die nicht ganz unrealistischerweise auftreten können. Also nicht jetzt im Sinne von Verletzungen oder so, aber dass halt irgendwelche, dass kein Team hat nur Stärken, das macht es ja irgendwie so schwer. Und ich glaube, wahrscheinlich habe ich ja, was du gesagt hast, ist der falsche Ausdruck wahrscheinlich, aber trotzdem, so, wenn ich drüber nachdenke, doch am meisten Vertrauen in Phoenix. Irgendwie.
Das ist das Problem.
Trotz Jusuf Nurkic.
Ich auch. Ich hab sie mir ja auch irgendwie ein bisschen schön geredet und gleichzeitig. Ja. Naja, ich würde jetzt keine Suns-Aktien kaufen. So insgesamt.
Nein, sowieso nicht.
Ich würde es nicht als Wachstumstitel bezeichnen.
Lakers.
Ja.
Es ist J.J. Redick der Heilsbringer, der alles neu macht, weil sonst hat sich ja nicht viel verändert.
Ich glaube nicht, dass das der Heilsbringer ist, der alles neu macht. Und ich glaube trotzdem, dass ich, also wenn es jetzt dann um eine Playoff-Serie gehen würde, hätte ich wahrscheinlich in die Lakers sogar mehr Vertrauen als in die Suns, weil ich einfach weiß, dass die auf ein defensives Level schalten können, wo die Suns nicht hinkommen. Aber in der Regular Season glaube ich halt, dass sie nicht mehr Siege holen können als Phoenix. Also deswegen habe ich Phoenix über ihnen stehen. Aber ja, die Lakers, was soll man sagen? Die haben ihre Vorteile, die haben ihre, also ja schon eine gewisse physische Dominanz gegen manche Teams, gegen manche Matchups, die ihnen entgegenkommt. Sie haben natürlich 2 absolut überragende Spieler immer noch. So für den Moment ist ja davon auszugehen, dass LeBron auch nächste Saison immer noch ganz gut sein wird und jetzt nicht auf einmal schlecht sein wird. Und sie haben im Supporting-Cast halt viele Sachen, die irgendwie fehlen. Ein paar Sachen, die vielleicht auch besser werden können. Also wer weiß, was J.J. Redick mit Max Christie einfällt, inwieweit Reeves und Hachimura ihre Konstanz vielleicht auch ein bisschen wiederfinden. Das war ja letzte Saison, ging es ja bei beiden so ein bisschen hin und her, auch was die Rollenverteilung anging. Also war bei beiden jetzt nicht so ein nahtloses Anknüpfen an die eigentlich ziemlich guten Playoffs im Jahr davor. Und auch mit D'Angelo Russell. Also es ist ja immer so diese Teampropaganda, die man dann so hört, oder so, ja, mit niemandem hat Redick über den Sommer mehr gesprochen als mit Russell. Also, ne, vielleicht Vielleicht fällt ihm ja was ein. Es ist ja auch hier, es ist ja kein Team, wo man jetzt sagen muss, die wären jetzt irgendwie, die hätten keine guten Leute oder keine Kompetenz. Mhm. Die haben halt einfach nur mehr Fragezeichen insgesamt als die Teams, die über ihnen stehen. Und das ist halt im Westen relativ problematisch, weil es einfach so viele Teams gibt, die so ein bisschen in der Schublade mit ihnen stecken, wo man halt sagen kann, im Idealfall kann das schon ziemlich gut laufen. Und im miesen Fall kann es aber halt auch ziemlich kacke laufen, wenn halt die Gesundheit nicht so da ist, wie das im letzten Jahr bei Davis und LeBron der Fall war. Und die Chance ist auch hier natürlich hoch.
Ja, ich meine, also Davis war schon echt so ein bisschen ein Ausreißer, auch wenn du die letzten Jahre anschaust. Vielleicht haben sie auch was gefunden. Ich meine, das kann ja auch sein. Ne? Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Und LeBron geht es auch auf die 40 zu. Schnell.
Ja, im Dezember ist es soweit. Mhm.
Also deshalb, ja, ich meine, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wie du sagst, wenn alle da sind, gerade in den Playoffs, so sie denn in die Playoffs kommen, sind sie schon immer noch sehr, sehr gut, gerade der defensive Faktor, den du angesprochen hast. Also es ist halt schon so das Ding, dass jetzt nicht die ganz große Infusion von außen kam, ist wahrscheinlich schon so ein bisschen bitter. Ich meine, wir haben natürlich dort einen Kinect vergessen.
Ja, und Vanderbilt, der zurückkommt, nachdem er letzte Saison ja überwiegend verletzt war. Und Gabe Vincent. Das ist halt, jetzt nicht die Namen, wo man davon ausgehen kann, dass die alles, dass sie den
Karren komplett Sprung
aus dem Dreck ziehen können. Ja. Nicht, dass er komplett im Dreck wäre, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Bisschen wie bei den Warriors, ne? Ja. Da ist auch schön, dass sie Buddy Hield geholt haben. Ist auch schön, dass sie Kyle Anderson geholt haben und die Anthony Melton.
Ja, bei denen würde ich sogar sagen, dass sie eigentlich eine ziemlich gute Offseason hatten.
Ja, für das, was für die Herausforderungen, die sie hatten und auch für die Tiefschläge, die sie ja bekommen haben, also kein Markkanen, kein Paul George, haben sie sich gut rausgezogen eigentlich.
Ja, also das muss man schon sagen. Und auch letzte Saison kann man da ja, wenn man möchte, auch den Case machen, dass sie eigentlich, wenn Green fit war und spielen oder durfte spielen und nicht durfte, irgendeinen anderen Mist gebaut hat, dann sahen sie ja besser aus als ein Team, das jetzt gerade so ums Play-In kämpft, sondern dann wären sie ja eher schon ein 50-Siege-Team gewesen. Kann man natürlich für argumentieren. Man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, so, wie verlässlich ist das denn, dass Green sich dieses Jahr im Griff hat? Was sehen wir von Curry, der nicht jünger wird? Wie gibt's irgendwie nochmal einen Bounceback von Andrew Wiggins oder gibt's den eher nicht? Gibt ja da schon auch einige unbewiesene Faktoren, sage ich mal. Und das ist halt auch so ein Team. Die Upside an einem guten Tag ist, glaube ich, hoch. Also, weil, wenn das alles zusammengeht, dann haben sie ja schon einen ganz guten Mix aus Firepower, aus Leuten, die auch Defense spielen können. Und es gibt aber auch ein Szenario, wo andere Teams halt einfach besser sind. Muss man ja ganz klar sagen. Es ist ja so dieses Top-Level-Superstar-Talent, was die Warriors über viele Jahre haben. Das haben sie ja in der Form nur noch mit Steph. Und der ist es ja auch nicht mehr zwingend an jedem Tag. An sehr vielen immer noch, aber. Ja. Auch an dem hat es ja letzte Saison dann irgendwann schon echt genagt, wie viel Verantwortung er halt tragen musste, weil halt diese verlässliche zweite Option, verlässliche dritte Option nicht immer da war. Und das, also außer man sagt mir jetzt, Kuminga macht einen Mega-Schritt und macht jetzt irgendwie jeden Abend 24 Punkte oder so, haben sie das ja jetzt sonst auch nicht.
Ja. Ja, ich meine, es hängt schon auch viel an den Jungen. Also, sie haben zwar, also sie haben viel für ihre Tiefe getan, sie haben auch irgendwie Spieler geholt, die Sinn ergeben, finde ich, und die auch das Team insgesamt besser machen, aber sie haben halt jetzt, wie du sagst, sie haben jetzt nicht die Spitze irgendwie groß verbessert und sie haben Clay verloren. Ich bin ja schon so ein bisschen der Meinung, dass es auch nicht so, also es ist natürlich auf der einen Seite bitter, aber spielerisch, dass es auch einen gewissen Wert für sie haben kann, einfach weil sie sind nicht mehr gefangen in diesem Ding, okay, sie hätten gern den Clay von früher wieder, der Clay von früher kommt aber nicht wieder, irgendwie müssen sie ihn aber ähnlich behandeln wie den Clay von früher. Das haben sie natürlich jetzt ja nicht mehr gemacht, indem sie ihn halt von der Bank gebracht haben. Aber so dieses, es ist halt eine Franchise-Legende, die dann irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen abgesägt wurde, teilweise. Und so, und es ist halt, es ist eine komplizierte Gemengenlage und damit müssen sie jetzt halt nicht mehr umgehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das für das Teamkonstrukt gar nicht so schlecht ist. Auch wenn natürlich Clays Shooting irgendwie fehlen wird, ich meine, Buddy Hield kann auch werfen, ist aber jetzt natürlich, ist jetzt irgendwie kein Klay Thompson. Aber im
Endeffekt. Viel schlechter ist er nicht als Werfer.
Ja, aber also, was halt jetzt so die Bewegung ausmacht, also halt, wie er zu seinem Wurf kommt und was halt für die Offense ist, bin ich mal gespannt, inwieweit. Vielleicht funktioniert es auch gut. Also, ich will es jetzt nicht, aber wie gut bewegt sich Hield um Screens und wie gut funktioniert er innerhalb dieser Offense der Warriors? Aber viel hängt halt schon von den Jungen ab. Also ich meine, Kuminga ist halt so das Ding. Also ich finde schon, das Jahr ist jetzt halt so, jetzt, damit der ganz große Sprung drin ist, braucht es halt jetzt auch für ihn irgendwie diesen ganz großen Sprung. Ist jetzt ein bisschen plump natürlich. Aber auch bei Podziemski, den sie auf gar keinen Fall irgendwie abgeben wollten, jetzt auch so in den markernden Gesprächen und sowas. Er kann schon, also wenn der jetzt nochmal so dieses, er hat ja auch irgendwie in der Offseason gesagt, so, er möchte sein, oder er hat mit Steve Kerr besprochen und mit Mike Dunleavy, dass er jetzt so zwischen 8 und 10 Dreier nehmen soll pro Spiel, einfach mehr werfen soll, weil er letztes Jahr halt offene Looks irgendwie abgegeben hat und sowas, wie weit es realistisch ist, weil es sind schon viele, viele Dreier, die dann nehmen müsste, aber wenn er dann nochmal so ein bisschen Sprung machen kann, auch was Creation angeht, was das Spot-Up-Shooting angeht, smart hat er gespielt, aber er ist halt auch im zweiten Jahr, also ich meine, wir haben es auch schon ein paar Mal gesehen, dass Rookies irgendwie die Tür aufgetreten haben in die Liga und überraschend gut gespielt haben. Im zweiten Jahr war es dann nicht so, okay, es geht jetzt, also Entwicklung, sagen wir auch oft, verläuft nie jetzt irgendwie linear nach oben. Es kann auch sein, dass es jetzt halt nicht ganz so gut ist wie im letzten Jahr oder genauso ist wie im letzten Jahr, dann sollte man nicht enttäuscht sein. Aber es ist halt so, ich glaube, da ist halt das meiste Potenzial ist halt schon irgendwie da. Und auf Moody bin ich sehr gespannt, ob Moody jetzt irgendwie mehr Minuten bekommt. Und halt, weil, ich sag's ja immer wieder, so das Gegen, mein Pendant zu Jusuf Nurkic sozusagen, auf der anderen Seite. Moody gefällt mir eigentlich extrem gut, wenn er spielt.
Also er ist jetzt nicht hat er noch mehr Konkurrenten auf seiner Position und wird noch mehr nie spielen.
Ja, oder es ist jetzt der große, sein Moment ist jetzt gekommen, irgendwann, in Jahr 4.
Ist es doch, oder? Ich glaube, der kommt nicht bei Steve Kerr. Ich glaube, der kommt dann woanders.
Vielleicht, wer weiß. Jetzt soll die Kings doch mal noch kurz anreißen, oder?
Wahrscheinlich. Dein Freund, DeMar.
Mein Freund DeMar, dem ich natürlich nur das allerbeste gönne. Ich bin halt, weiß ich nicht, ob man es zu sehr mit Scheuklappen irgendwie sieht. Also, oder ob, wie, weißt du, so nach dem Motto, Sabonis, sehr, sehr gut so am Elbow, da als Hub. DeRozan, sehr, sehr gut rund um die Zone oder zwischen Zone und Dreierlinie. Die Aaron Fox mit viel Drive. Wie viel Bewegung kriegen sie in diese ganze Geschichte? Wie gut bewegt sich auch DeRozan vielleicht? Und dann passen können sie ja alle. Also es kann auch funktionieren. Also es ist, ja, es ist irgendwie so ein bisschen die Frage. Also wie funktioniert es dann auch defensiv? Und die Kings-Saison war letztes Jahr jetzt nicht so cool. Ich bin auch weiterhin an dem Punkt, dass DeRozan dir offensiv auf jeden Fall helfen kann, weil die halt in gewissen Situationen einfach die Wahrscheinlichkeit zu punkten extrem erhöhen kann. Aber wie es halt zusammengeht. Ich glaube, das ist auch sowas, das muss ich dann erstmal sehen, um wirklich eine Vorstellung zu haben, wie es genau geht.
Ja, geht mir auch so. Ich glaube, also ich habe bei den Kings relativ großes Vertrauen darauf, dass das ein gutes Regular-Season-Team sein wird. Und ich meine, gut kann im Westen vieles bedeuten. Deswegen, also garantiert ihn jetzt auch nicht, hat ihn ja letztes Jahr auch nicht den Playoff-Platz garantiert, obwohl sie, glaube ich, nur 2 Siege weniger geholt haben als im Jahr davor, wo sie ja einen Heimvorteil sogar hatten in der ersten Runde. Also garantiert ihn nichts, aber ich glaube, die werden da schon ein kompetentes Team sein. Ich habe bei denen halt einfach nur wenig Vertrauen, wenn es dann Richtung Do-or-Die-Situationen oder allgemein Richtung Playoffs geht, einfach weil ich da denke, da sind die defensiven Defizite schon halt einfach groß und die gehen auch nicht weg, auch wenn ich Keon Ellis gut finde, aber der alleine oder er und Keegan Murray zusammen regeln das ja jetzt auch nicht unbedingt. Und da hätte ich halt meine Zweifel, deswegen würde ich mir jetzt auch schwer damit tun, sie irgendwie weiter oben einzusortieren, aber irgendwie in diesem Mix rund um die Plätze wahrscheinlich, sagen wir mal, 5 bis 12 werden sie mitspielen. Das ist halt einfach immer kompliziert.
Wie sehr viele andere Teams auch.
Ja. Und sie sind da wahrscheinlich eher Richtung 12 als Richtung 5 einzusortieren, hätte ich jetzt
getippt. Ja, in die Richtung würde ich jetzt auch gehen. Aber also Stand jetzt, also wer weiß, was sie dann finden am Ende.
Ja.
Nächstes Tier. Sind bei mir 2 Teams.
Welche?
Wolves und Mavs.
Na. Habe ich auch so.
Hast du auch so. Ich habe sogar dann geht das nochmal. So mein Tier. Weil sie ja beide letztes Jahr schon sehr gut waren und irgendwie schon auch so ein bisschen unterschiedliche Vorzeichen haben. Also ich meine, bei den Wolves ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Also sie haben Rob Dillingham gedraftet, haben sich hochgetradet, dass sie ihn holen können. Backup Playmaker quasi. Also da bin ich, das ist finde ich, eine für einen ja, im Prinzip ja auf jeden Fall mal Finals-Contender. Schon ein interessanter Move. Also weil es ja auch eine Stelle ist, die ihnen fehlt. Und weil man ja auch so ein bisschen hofft vielleicht, dass er von Conley lernen kann, um dann vielleicht auch irgendwie so in noch eine größere Rolle reinzuwachsen. Da finde ich eine spannende Geschichte. Und dann ist natürlich so das Ding, okay, wo ist das Limit für Anthony Edwards Entwicklung irgendwie? Und wenn das Limit noch nicht erreicht ist, wo, in welche Richtung ich sehr tendiere, dass es noch nicht erreicht ist, dann, ja, hast du halt einen der x-besten Spieler der Liga und hast eine extrem gute Defense, weil die sollte ja weiterhin gut bleiben, weil das, wie gesagt, es hat sich ja nicht viel getan.
Ja, sie haben nur Kyle Anderson noch.
Ja, stimmt, haben verloren. Sie. Stimmt, Kyle, ja, Kyle Anderson haben sie verloren. Richtig, richtig. Aber so das Grundkonzept bleibt ja bestehen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es wieder ähnlich gut sein könnte.
Ja, ja, ist fair, sehe ich auch so. Die Frage ist halt bei mir so, jetzt noch ein bisschen losgelöst von Edwards, so allgemein, wie gut kann die Offense werden? So ein bisschen, weil die war halt einfach jetzt nicht wahnsinnig toll bei dem Team. Die Defense war super, kann man natürlich dann auch immer so ein bisschen nach den Eindrücken der Mavs-Serie dann so ein bisschen darüber sinnieren, wie flexibel ist die denn so gegen verschiedene Matchups und so. Aber
das ist halt die Playoff-Frage da, ne?
Ja, genau. Aber so, das war natürlich insgesamt trotzdem eine überragende Defense und also gegen die Suns und Nuggets hat es ja auch gereicht und das waren jetzt auch keine defensiv ganz schwachen Teams. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, so gegen physische Pick-and-Roll-Playmaker, was fällt ihnen da ein? Aber da gibt es auch nicht so viele, die so sind wie Luca, mit dem sie offensichtlich nicht so gut klargekommen sind. Aber ja, eigentlich geht es halt wirklich darum, was ist so der offensive Schritt, der möglich ist. Und deswegen, also für mich ist das auch ein Team, bei Idealverlauf ist das ein Team, was die Finals erreichen kann. Und ich habe aber ein bisschen mehr Vertrauen noch in die anderen Teams, die jetzt dann noch kommen. Also auch, wobei sie und die Mavs, das ist so ein bisschen, eigentlich halte ich Minnesota für ein etwas besseres Team als die Mavs, aber wenn sie gegeneinander spielen würden, würde ich wahrscheinlich die Mavs wieder sehen, einfach weil ich glaube, dass die Wolves oft deutlich keine gute Antwort haben. Ja. Aber deswegen, sie stehen in einem Tier zusammen und sind irgendwie miteinander verbunden, aber ja, ist etwas kompliziert. Ich finde halt bei den Mavs, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob die Offseason für sie eher ein lateraler Move war oder eher wirklich ein Schritt nach vorne, also mit der Verpflichtung von Klay Thompson und auch mit den anderen Wings, die sie geholt haben, also mit Quentin Grimes, mit Najee Marshall. Ob sie das jetzt wirklich signifikant besser macht als das, was sie letzte Saison hatten, weiß ich noch nicht. Aber es könnte schon auch sein. Und man muss bedenken, dass irgendwie ja auch von den Leuten, die sie im Laufe der letzten Saison dann integriert haben und die in den Playoffs wichtig waren, die sind ja teilweise erst halt im Februar gekommen und die haben jetzt mehr Zeit, um sich an das Team zu gewöhnen. Also PJ Washington hat jetzt erstmal ein komplettes Training Camp. Gafford hat ein komplettes Training Camp. Derek Lively geht in seine zweite Saison. Wenn der so weitermacht wie in den Playoffs, dann muss er eigentlich starten und dann sieht das Ceiling auch irgendwie schon wieder noch ein bisschen höher aus. Aber ja, für mich sind die beiden Teams so Finals Upside. Und sie bilden dieses Tier, weil ich bei denen zumindest ziemlich sicher bin, dass sie die Playoffs erreichen werden.
Was ja
bei den anderen etwas komplizierter. Aber bei den beiden wird es mich schon schocken. Also absolut schocken, wenn sie nicht in die Playoffs kommen.
Ja, und bei den Mavs, manchmal ich erwische mich auch immer so an dem Punkt, dass ich denke, okay, wie du sagst, war es vielleicht wirklich ein lateraler Move? Wie viel opfern sie jetzt durch? Ich meine, wir haben es ja alles schon mal durchgekaut, so nach der Verpflichtung. So, okay, offensiv sollte das sehr, sehr gut sein, weil Klay bewegt sich. Klay schafft Räume für Luca. Klay schafft eine sichere Anspielstation für Luca, auch für Curry. Das sollte gut sein. Aber wie sieht es dann wirklich defensiv aus? Lively auch, zweites Jahr. Wie genau kommt er in sein zweites Jahr? Wie geht die Entwicklung vorwärts? Wenn du jetzt überlegst, Grimes statt Josh Green, wie groß ist das Update? Ist es ein Update? Wie gut ist Najee Marshall anstelle von Derek Jones dann so ein bisschen gerade, was die Defense angeht? Kann PJ Washington so viel Arbeit erledigen im Verbund dann mit dem jeweiligen Center? Und da bin ich, also es ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Dallas, ah, das wird wahnsinnig kompliziert, aber es ist irgendwie, manchmal denke ich mir so, okay, vielleicht klingt es wahnsinnig cool, weil sie eben eine Planstelle der Offense echt irgendwie angegangen sind, vielleicht dann auch behoben haben, je nachdem, wie es halt läuft. Aber vielleicht, weiß ich nicht, es kippt dann irgendwas in der Balance und es ist dann gar nicht so gut, wie man sich irgendwie ausrechnet. Vielleicht ist es aber, also ich weiß jetzt nicht, aber deswegen sind sie ein bisschen, sind sie für mich so ein bisschen Frage. Sie haben für mich so auch vielleicht so ein bisschen so eine gewisse Fallhöhe, wenn es nicht so richtig läuft. Aber ich habe sie auch in dem Tier drin. Also von daher sind sie für mich schon auch, stehen sie für mich grundsätzlich mal, so würde ich schon, also sehe ich sie schon über den anderen Teams. Es ist halt nur so mit so einem kleinen Haken irgendwie dran, ob vielleicht irgendwie manche Dinge dann doch nicht so laufen, wie man sich's vorstellt.
Finde ich angemessen.
Dann fehlen noch zwei Teams. Hast du sie in einem Tier oder hast du nochmal unterteilt?
Ja. Das habe ich dann einfach als Top-Contender bezeichnet. Natürlich ist, also über Denver haben wir ja schon ein paar Mal auch gesprochen, was da irgendwie so meine Zweifel oder Bedenken sind und dass ich die Offseason nicht gut fand mit dem Verlust von KCP, nachdem man davor auch schon Bruce Brown und Jeff Green verloren hat. Also dass man sich so abhängig davon eigentlich macht, dass halt unbewiesene junge Spieler jetzt den großen Schritt machen und halt irgendwie bereit sind für größere Rollen. Da ist schon ein gewisses Risiko dabei. Auch, dass die Vertragssituation von Aaron Gordon noch nicht geklärt ist, ist auch nicht perfekt. Also ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, aber es ist auch nicht ideal. Aber gleichzeitig ist das Vertrauen in Jokic natürlich nach wie vor sehr hoch. Ich habe vielleicht etwas weniger Vertrauen in Jamal Murray als du, aber ich habe auch schon Vertrauen in ihn, sodass da ein Bounceback möglich ist.
Ja.
Ich glaube, dass sie auch smart genug sind, um zu sehen, dass sie wahrscheinlich ein bisschen was an ihrer Dreierfrequenz tun müssen, um da halt einfach so ein, ja, was das angeht, ein bisschen normaleres Team zu werden. Aber ja, insgesamt haben die halt einfach immer noch ein wahnsinnig hohes Level an Kompetenz, an Eingespieltheit und den besten Spieler, der vor allem auch nie Spiele verpasst. Und das ist halt einfach schon mal ziemlich wichtig, um eine gute Saison zu spielen. Und bis zu den Playoffs wissen wir auch über die jungen Spieler schon ein bisschen mehr. Und auch gegebenenfalls, ob Denver noch irgendwas getan hat am Kader. Aber dass sie irgendwie oben mitmischen und dass sie auch am Ende wieder in jeder Playoff-Serie einfach mindestens mal eine Chance haben werden, das ist halt auch klar, solange Jokic da rumläuft.
Und das tut er ja. Und Murray, nicht zu vergessen. Und Murray.
Der läuft ja nicht immer darum.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich bin Jamal Murray gegenüber sehr positiv eingestellt und kann rechnen mit einem Bounceback hier. Du hast das Shooting angesprochen. Ist dann am Ende die Antwort auf den Ersatz für KCP Julian Strother? Oder kann er, sagen wir es mal so, ich persönlich würde es gar nicht so eng fassen, es muss jetzt genau der hier sein, aber ist Julian Strother eventuell eine gute Antwort, sagen wir es mal so?
Also ich glaube, der ist auf jeden Fall so mit der größte Hoffnungsträger, was das angeht, auch wenn er letzte Saison, wenn er gespielt hat, in Dreier nicht getroffen hat.
Ja, genau.
Der kam schon vom College mit dem Ruf, ein ziemlich guter Shooter, gerade aus der Bewegung zu sein.
Und über 40%, glaube ich, getroffen von draußen im College.
Ja.
Oder gut 40%, ja.
Wenn du jetzt noch aus dem Kopf wüsstest, wie viele er genommen hat, was ja nicht
ungewöhnlich ist. Ne? Knapp 6.
Ja. Klar, pro Minute aber auch, ne?
Pro Sekunde. Sekündlich knapp 6-3. Steph Curry blickt schon neidisch drauf.
Ich hab's vor mir. Er hat 196 Dreier in 37 Spielen an seiner letzten Gonzaga-Saison genommen. Also schon einige. Und die hat er mit fast 41% getroffen. Und halt, glaube ich, halt auch viel so aus der Bewegung. Und das wäre schon ein Element, was sie halt gut gebrauchen können. Also wenn du ihn und Michael Porter so ein bisschen diese Rolle einnehmen lässt rund um das, was die anderen drei machen, dann wäre das schon wertvoll. Ich glaube, also so vom Archetype her würde das halt da gut reinpassen in das, was sie sowieso schon machen. So Christian Brown ist halt ein ganz anderer Spielertyp.
Ja.
Der ist halt so ein athletischer Bulle irgendwie, der aber halt jetzt nicht wahnsinnig gut da drin ist, von draußen zu werfen. Und ich weiß nicht, in einer Starting Five, wo du Aaron Gordon schon mit drin hast, finde ich das immer ein bisschen knifflig, dann noch einen Non-Shooter mit reinzunehmen. Nicht, dass das nicht auch funktionieren würde, weil sie halt die Nuggets sind, aber trotzdem, ich glaube so für, also gerade wenn du dann irgendwann Richtung Playoffs schaust oder so, wäre es halt schon ganz gut, wenn dieser fünfte Starter jemand ist, der draußen nicht einfach komplett blank gelassen wird.
Ja.
Und da halt, von denen, die da jetzt sind, würde ich sagen, hat wahrscheinlich Strother, was das angeht, die höchste Chance. Aber das, also frag mich in 9 Monaten nochmal und dann weißt du ein bisschen
genauer. Ja, also ich meine, Strother ist halt dann deutlich schmächtiger als Brown zum Beispiel.
Ja.
Also das kann natürlich es sind dann auch Fragen Richtung Playoffs, die dann halt irgendwie zu beantworten sind. Deswegen habe ich auch gemeint, ich würde es, glaube ich, gar nicht so eng fassen, sondern es ist vielleicht auch teilweise einfach so ein bisschen Matchup-bedingt. Also wer dann da irgendwie mehr Minuten sieht. Du hast ja Peyton Watson noch, wobei der vielleicht auch eher Richtung größere Positionen tendieren kann. Also, weil er ist ja dann nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Also jetzt nicht so der physische 1-gegen-1-Verteidiger, sondern halt einer, der dann halt durch die Zone fliegt und dann halt nochmal einen Play kaputt macht. Und ja, ich finde Strother finde ich schon ganz spannend. Ich meine, er hat ja auch eine relativ gute Summer League gespielt war, glaube ich, Topscorer in Vegas. Also nach zwei Spielen haben sie gesagt, okay, genug gesehen, weil er einfach so gut performt hat im Endeffekt. Und defensiv ist halt so ein bisschen, ich glaube, er war letztes Jahr individuell jetzt nicht so mega gut. Wie gesagt, ist ein bisschen schmächtig, aber hat eigentlich so ein bisschen, also er ist relativ lang, hat lange Arme, war auch als Teamdefender, glaube ich, ganz gut. Und dann, vielleicht kannst du ihn da irgendwie so ein bisschen besser reinbringen, ich weiß es nicht. Aber wie du sagst, also ich finde halt auch diesen Shooting-Aspekt, so sein Dreier denn jetzt sich auf NBA-Niveau irgendwie zurechtfindet, finde ich eigentlich schon, also gerade im Kontext der Nuggets, ist halt schon ein Ding.
Es sei denn, der fünfte Starter wird Russell Westbrook. Dann ist das Shooting-Thema natürlich abgehakt.
Ja. Okay, sie halt noch, ne?
Ja. Also definitiv das Team, wo man in der Regular Season das größte Vertrauen haben kann, dass das ziemlich gut sein wird. Also, dass die auch die Conference anführen werden am Ende, schätze ich mal.
Es klingt jetzt ein bisschen plump und platt, aber so ein bisschen das Boston West jetzt gerade, finde ich. Also, weil sie halt einfach so vielseitig sind und halt so gut ausbalanciert sind. Also, weißt du, so haben halt viel, finden viele Antworten, haben trotzdem auch eine klare Identität, spielen natürlich ihren eigenen Stil, aber es ist trotzdem halt irgendwie, ich glaube, dass dem Team ist halt relativ schwer beizukommen, irgendwie gerade, wie du sagst, in der Regular Season. Playoffs kommen dann halt noch andere Geschichten wie Erfahrung und sowas hinzu und genau, aber so. Ja. Ich würde es aber nicht überraschen, wenn sie in Finals stünden. Ich würde es auch nicht überraschen, wenn sie Meisterschaft holen am Ende, tatsächlich.
Ich halte es auch absolut für möglich. Ich glaube, also gerade was die Playoffs angeht, haben sie, glaube ich, mit ihren Neuzugängen extrem an Vielseitigkeit hinzugewonnen. Also einfach, weil sie jetzt die Option haben, auch groß zu spielen. Die hatten sie in der Form letzte Saison nicht, aber mit Hartenstein und Chet nebeneinander hast du die halt schon. Die defensive Upside bei einem Team, was eh schon richtig gut war und jetzt Caruso und Hartenstein geholt hat, ist überragend. Also ich glaube schon auch, dass sie auf jeden Fall für die Playoffs gefährlicher geworden sind und sie waren letzte Saison ja schon ziemlich gut. Und also wir haben ja eben über Houston geredet, so von wegen tiefstes Team der Liga. Die Thunder sind das tiefste Team der Liga in Sachen Leute, die halt auch wirklich schon so weit sind, dass man safe davon ausgehen kann, die helfen einem Team, was richtig gut ist und die können da eine tragende Rolle spielen. Also die haben wirklich halt einfach einen überragend guten Kader, also in der Spitze, aber auch in der Breite und haben potenziell auf alles eine Antwort. Also muss man natürlich auch alles erstmal irgendwie noch so ein bisschen zusammenfügen. Lineups, also es kann natürlich auch einige Lineups geben, die ein bisschen wenig Shooting drin haben. Da muss man mal so gucken, wie ist das bei Chet in diesem Jahr. Letzte Saison hat er mit der Zeit extrem abgebaut, weil er vielleicht auch ein bisschen müde wurde irgendwann, was den Wurf anging. J-Dub kann zwar werfen, wirft aber eigentlich nicht oft genug für meine Ansprüche und für seine Ansprüche. Insofern, da ist sicherlich auch noch irgendwie was möglich, aber das sind halt alles irgendwie so, es fühlt sich zumindest an wie Kleinigkeiten. Und so die große Sache ist halt echt, dieser Kader ist gut genug, um Meister zu werden. Ob dann in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder im Jahr danach oder nie, wer weiß, aber an sich sind die jetzt schon an dem Punkt, wo das halt möglich erscheint.
Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall geschaffen. Also würde ich auch zu 100% unterschreiben. Also von daher sind sie für mich also schon so Top 3 Favoriten auf jeden Fall. Also auf den Titelstand jetzt. Und dann halt mal gucken, wie es zusammengeht.
Wer außer Boston ist noch drin? Dann Denver, oder?
Denver, ja. Und dann, ich bin auch so ein bisschen, ich klammer Philly nicht aus, tatsächlich. Also da ist natürlich die Gesundheitsfrage, es steht halt über allem, aber und Embiid, hier übrigens Shoutout, Vertragsverlängerung und sowas. Haben wir das auch noch untergebracht, ne? Sneaky, ja. aber rein. Perfect. Ja. Aber wenn gesund, dann sehr gut. Und vielleicht war Embiid dieses Halbfinale gegen Serbien, vielleicht war das der Embiid-Moment, der seine Karriere nochmal einen neuen Schub gibt. Nicht, dass man seine Karriere irgendwie umdrehen müsste oder so, aber zumindest einen neuen Schub gibt.
Ich hab das jetzt schon ein paar Mal gehört und weißt, woran mich das erinnert? An die Erzählung von dieser Redeem-Team Doku. So, niemand hat jemals daran geglaubt, dass das auch nur irgendwie funktionieren könnte. Und dann hat Joel Embiid 5 Minuten lang gegen einen, seinen Verteidiger, der mega in Foul Trouble war, hat er halt mal kurz geregelt und so, oh, unglaublich.
Ja, nein, aber Wahnsinn. Es geht ja
der Typ.
Es geht ja eher so um diese Soft Skills quasi in diesem Moment. Und du kannst es natürlich auch so reden, kannst du sagen, okay, es war eigentlich so, es war ja eigentlich schon irgendwie verloren. Ne? Also er konnte in dem Moment ja eigentlich nur gewinnen, theoretisch. Aber andererseits war es halt so, wenn Team USA jetzt da rausgeht, größte Enttäuschung bei Olympia eigentlich aller Zeiten. Weil 2004 war zwar tendenziell noch blöder, nur war da halt, waren da halt auch nicht die absoluten theoretisch besten Spieler dabei. Und aber dann halt einfach zu sagen, okay, nachdem man ihm ja vorher teilweise schon vorgeworfen hat, so, er ist nicht in engen Situationen in den Playoffs, fühlt er sich nicht so richtig wohl. Also er hatte zwar auch schon Game Winner in den Playoffs, aber gegen den Knicks sah er nicht immer so gut aus. Und dann zu sagen, okay, es geht jetzt halt, es geht gegen Jokic, der natürlich in Foul Trouble war, aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand, gebt mir den Ball, ich regel das. Und so war es ja so ein bisschen. Einfach nur dieser Ansatz, also das, was von ihm heraus, dieser intrinsische Ansatz, ne? Das ist da zu sagen, okay, vielleicht war das so ein Klickmoment für ihn. Nicht, weil die Dinger dann auch gefallen sind, sondern weil er es gemacht hat. Wir werden es herausfinden. Oder auch nicht, wenn er verletzt ist. Aber
übrigens, das Just In von Shams Charania. Weil, ach, übrigens, ne, Ruhestand, Happy Ruhestand an Woj. Aber, also, jetzt auch Ruhestand von Derrick Rose offiziell.
Ist es so, Derrick Rose. Happy Ruhestand. Er wechselt also nicht noch nach Chicago, um als Bulle zurückzutreten.
Ich hab's ja gesagt, Jerry hat sich diese Chance einfach eingehen lassen. Der hatte keine Lust, Rosen überall auf alle Plätze zu legen,
weil wäre zu teuer gewesen. Ausverkauft ist ja eh, weil ist halt so.
Die Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Das ist ja das Problem.
Und dann, es wäre zu teuer gewesen. Das stimmt. Dann hätte ich ihm vielleicht auch noch ein bisschen was bezahlen müssen. Hinten raus. Nee, macht der Jerry nicht.
Geht gar nicht.
Macht der Jerry nicht. Ja, der Rosenhold. Dann war's das. Ne?
Da kannst du an einem anderen Punkt in Erinnerung schwelgen. Ich bin jetzt raus.
Ja, ich auch. Das ist so ein bisschen, ist schon auch so ein bisschen eine What-If-Karriere, ne?
Ein bisschen.
So ein kleines bisschen.
Ja.
Ich werde da nochmal drüber nachdenken. Bevor ich das tue, bedanke ich mich in unser beider Namen recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr das ab sofort öfter tun wollen, weil ihr es in der Vergangenheit noch nicht getan habt, geht überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Könnt ihr uns überall zuhören. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit. Dort gibt's in letzter Zeit war es da sehr still, dort wird es wieder extra Content geben. Man spricht auch von möglichen Mailbags und Aufrufen zu Mailbag-Fragen. Also wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Diesen extra Content gibt's dann als inhaltlichen Dank an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Jetzt hier verbal. Vielen Dank an euch. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und jetzt schauen wir einfach mal, was noch so passiert. Die Saison naht. Es wird wunderschön. Und jetzt in diesem Sinne genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.